Herzlich willkommen zur 795. Ausgabe des Sneakpods. Wir werfen hier noch ein paar Baseballs hin und her, bevor wir uns dann wieder den CGI-Kugeln widmen und besprechen für euch den Film Hidden Strike. Mit mir hier, der Highway des Todes. Das ist Robert Krüger.
Oh, ich bin eine Straße. Das ist the first. Ja, und der Kampfsportgestählte 69-Jährige, das ist Stefan Giesbert.
Weder Kampfsport noch gestählt.
Noch 69? Nein.
Auch nicht.
Egal.
Ach, wolltest du jetzt schlechte 69er? Oh, das tut mir leid. Nee, habe ich nicht.
Als ich es am Schluss gesagt habe, dachte ich, oh, da geht er jetzt bestimmt drauf ein. Hatte ich gar nicht so gemeint, hast du dann aber auch nicht gemacht.
Nee, wir sind schon zu lange verheiratet, um solche Scherze
zu machen. Darüber reden wir nicht mehr, genau. Spielen wir schon Golf? Nee, egal, anderes Thema. Ja, da sind wir wieder. Kein Urlaubswochen rum, also Gästewochen zu Ende.
Wir hätten heute noch einen Gast haben können, aber irgendwie haben wir es nicht hingekriegt. Wir haben noch zwei Menschen auf der Liste, die dann wahrscheinlich so demnächst mal hier auftauchen werden. Aber letzte Woche habt ihr noch eine sehr schöne Folge mit Daniel aufgenommen. Und ich habe den Eindruck, man hört dich demnächst im Spätfilm.
Die Einladung wurde wieder bestätigt. Wir haben noch nichts vereinbart. Aber wie das so ist, es wird passieren irgendwann, da bin ich sicher. Aber Terminkalender und so, wissen schon, schwierig.
Ja. Und aber du hältst an der Nackenkanone fest, oder?
Nicht zwingend,
Daniel
nicht,
andere nackte Dive-Filme
nicht zwingend, wenn der Daniel andere nackte Vorschläge hat, dann machen wir das. Auch vielleicht finden wir ja noch was anderes, aber so grundsätzlich.
Ach, der Daniel wollte sich doch jetzt eh mit Erotismusfilmen mal beschäftigen. Wäre das nicht ein Thema für dich?
So hat er das jetzt nicht gemeint.
Bob, unser Erotismusbeauftragter?
Da habe ich gar nicht so wahnsinnig viel Seherfahrung, was die erotistischen Filme so. Also die Hollywood-Variante davon, da gibt's zwar wahrscheinlich eine Menge, aber ist gar nicht so mein Main-Genre. Nee, ich bei der nackten Kanone, ich weiß, dass ich das total gerne gucke und ich habe es halt so aus so einem Scherz raus vorgeschlagen, aber ich weiß gar nicht, ob ich dazu so wahnsinnig viel zu sagen hätte. Aber vielleicht muss man das auch einfach drauf ankommen lassen, ich weiß es nicht.
Ich würde es hören, sofort.
Ich habe halt so einen Softspot für diese Quatschkomödien und für halt Lloyd Bridges und für Leslie Nielsen, also Hotshots, Schrägstrich, so diese Abteilung.
Ja, könnt ihr doch quatschige Filme mit Robert Wochen machen oder so, dass du immer regelmäßig kommst und so. Diesen Baustellenfilm-Quatsch gucken und so ein Zeugs.
Baustellenfilm? Ach so, den.
Das wäre doch auch genau dann das für...
Ja, da weiß ich ja nicht. Dann das ist ja so, dann quäle ich nicht mehr dich, sondern quäle ich den Daniel stattdessen. Dass dir das
entgegenkommt,
kann ich verstehen.
Da brauche ich nicht gucken, aber hör's und denk mir so, ach, wenn der Bob darüber redet, das ist echt sau lustig. Den Film könnte ich mal gucken. Ich gucke ihn dann natürlich nicht, weil ich gar keinen Bock drauf habe. Ja, aber ich bin, glaube ich, besser unterhalten, wenn du mir lustige Sachen aus diesem Film erzählst, als wenn ich ihn selber schaue. Das haben wir beim letzten Mal schon festgestellt.
Das haben wir schon festgestellt, wenn ich über South Park rede und so. Also das hatten wir schon wirklich schon öfter.
Ja, auch South Park finde ich urkomisch, wenn du es erzählst, aber nicht, wenn ich selber gucken muss.
Okay. Pass auf, lass uns zu dieser Woche zurückkehren. Ob das urkomisch wird, werden wir gleich merken.
Ich glaube nicht. Hidden Strike, worum ging's?
Ja, ich das. was ist denn in mich gefahren, als ich das ausgewählt habe? Das ist
ein bisschen schwer irgendwie.
Naja, also in der IMDb und in anderen so Anrisstext enthaltenen Webseiten steht drin, dass sie two ex-Special Force Soldiers must escort a group of civilians along Baghdad's Highway of Death. Und dann denkst du dir so, das ist so ein bisschen wie Mad Max. Die müssen da irgendwie langfahren und werden angegriffen. Und dann guckst du den Film und stellst fest, der ganze Satz ist einfach falsch. Da stimmt nichts daran. Jackie Chan muss am Anfang eine Group of Civilians den Highway of Death lang bringen. Das geht dann schief.
Der andere Ex-Special Force irgendwie
sein Feind ist.
Genau.
Und danach tun sie sich dann zusammen und dann müssen sie im Wesentlichen eine Ölraffinerie infiltrieren. Also das ist so, selbst die Zusammenfassung in IMDb ist so lazy geschrieben, wie der ganze Film gemacht ist. Also was man vielleicht, glaube ich, erstmal sagen sollte, die beiden Hauptdarsteller Jackie Chan und John Cena.
Weißt du, wer es ursprünglich hätte machen sollen?
Nee, sagst du mir gleich The Rock, oder?
Nee.
Sag an.
Stallone.
Es sind ja an sich erstmal zwei Leute, die irgendwie Leute ins Kino ziehen, ne? Und das hat mich auch so ein bisschen getriggert. John Cena habe ich jetzt nicht so unbedingt auf dem Dings. Ich weiß, dass der irgendwie Ex-Wrestler ist, so ein bisschen die günstigere Zweitausgabe von The Rock, hätte ich jetzt beinahe versehentlich abfällig gesagt. Also der ist auch Wrestler, hat auch irgendwie mit The Rock da gekämpft und so und irgendwie komische Quatschgeschichten da erlebt und macht jetzt halt auch einen auf Schauspieler und so Muskelberg, One-Liner, so das ganze The Rock-Flair, nur halt nicht so berühmt und nicht so ganz so beliebt wie The Rock, aber das ist wahrscheinlich auch schwer einzuholen. Und Jackie Chan, ich meine, das ist ja nun wirklich ein Household-Name in Sachen Actionfilm. Also da kann man ja eigentlich, wenn du das so siehst und dann irgendwie Actionfilm, LKWs, Boom, Peng, dann denkt man ja erstmal, naja, was kann schon schiefgehen?
Ja, aber, nee, hey, also ich war auch, also als ich das gesehen habe und diesen Text gelesen habe und ein bisschen Trailer geguckt habe, oh ja, warum denn nicht?
Aber wie hart kann man das versemmeln? Also versuchen wir es mal zusammenzufassen. John Cena ist irgendein Ex-Militär, der jetzt so ein bisschen ganz for hire mäßig noch so manchmal unterwegs ist, aber eigentlich lebt er irgendwo im Irak in einem Dorf und rettet da Waisenkinder. Also klischeemäßiger geht's gar nicht mehr. Und denen ist irgendwie das Wasser ab. Ja, weiß man nicht. Ist auch egal. Und dann ist denen das Wasser abgestellt und der Typ, der irgendwie den Brunnen reparieren kommt, ist aber auch gleichzeitig super Schurke, der eine Armee anführt, ist aber auch gleichzeitig Wasserhandwerker. Das ist aber alles unverständlich und völlig egal nebensächlicherweise auch. Und jedenfalls beschließen sie dann, dass sie irgendwie nochmal einen Job machen müssen, bei dem sie das Geld auftreiben, was sie brauchen, um den Wasseranschluss wiederherzustellen. Also völlig an den Haaren herbeigezogene Schwachsinnsstory für ihn. Und auf der anderen Seite haben wir den knüppelharten Anführer des Shadow Squad, das wirklich so bekloppt heißt. Und das ist Jackie Chan, der ist also irgendwie Anführer einer Spezialeinheit und der soll Leute, die in einem Ölraffinerie im Irak arbeiten, und es sind alles Chinesen, und er ist auch mit einem chinesischen Squad dort unterwegs. Die muss er da rausholen, weil die werden irgendwie angegriffen immer wieder, und deshalb müssen die evakuiert werden von diesen Angriffen weg. Da ist auch die Fallhöhe komplett belanglos, weil die fahren dahin mit normalen Reisebussen und evakuieren die dann auch mit normalen Reisebussen, tun aber die ganze Zeit so, als ob sie durch ein Kriegsgebiet fahren, wo die ganze Zeit Bomben rechts und links explodieren, und deshalb ist ein Reisebus sicher auch genau das, was du nehmen möchtest.
Und der erste Bus und der letzte Bus ist bewaffnet.
Oben ja, auf. Und genau. Und die Scheiben sind einfach so, wie sie sind, und es ist alles total Blödsinn. Und die Leute in dieser Raffinerie, da hast du mal auf die Leute im Hintergrund geachtet, das ist absolut großartig, da laufen einfach so wahllos Statisten orientierungslos in der Gegend rum, und du denkst dir so, ja, ihr werdet die ganze Zeit angegriffen von irgendwelchen Insurgents oder so, aber ihr lauft da rum, als wärt ihr auf dem Weg zum Bäcker. Das ist alles so irgendwie, das passt alles nicht. Die Stakes, die dir da vermittelt werden sollen, die passen nicht mit den Bildern zusammen. Das ist total albern alles. Naja, und dann werden die halt angegriffen von der Truppe, wo John Cena dabei ist, und der kriegt dann aber irgendwie Gewissensbisse, wenn er merkt, wer da sein Auftraggeber ist und was da alles dahinter steckt, und dann spielen die noch seinem Bruder übel mit, und jedenfalls am Ende schlägt er sich auf die Seite der anderen, auf die Seite der Chinesen, auf die Seite von Jackie Chan, der dann irgendwie plötzlich auch nur noch alleine ist und nicht mehr mit seiner ganzen Spezialeinheitentruppe, und dann müssen sie gegen John Cenas ehemaliger Auftraggeber kämpfen, und dann haben die halt was zu tun. Und sind so ein Odd Couple, typisch wie jeder Actionfilm konstruiert wird, dass sie gemeinsam sich erst natürlich nicht verstehen, weil sie ja eigentlich auch, am Anfang gibt's auch so eine Kampfszene, wo sie erstmal so ein bisschen sich einkämpfen müssen gegeneinander, damit sie danach dann Freunde sein können. Und natürlich, der eine hat irgendwie einen toten Vater und der andere hat eine tote Frau und eine Tochter, die ihn nicht mag, und ach Gott, und tausend komische toten Teufel Plot Devices. die da so reingeschraubt sind, und nichts davon hat irgendeine Falle oder irgendeine Relevanz. Das ist einem alles egal. Also ich gehe jetzt schon mal so in meine Meinung über. Es ist, ich weiß nicht, hast du das anders gesehen oder wie kam man bei dir an?
Also ich bin überhaupt gar nicht so weit gekommen, dass ich mich über die Story hätte ärgern können, weil mich dieses CGI-Gewitter so genervt hat.
Diese Hubschrauber schon, gell?
Die Hubschrauber, alles, es war ja alles, ich glaube auch schlecht rumlaufenden Statisten, die du im Hintergrund gesehen hast, waren am Computer gemacht, deswegen sind die da auch so uniform da rumgelaufen.
Das könnte sein.
Es wirkte echt ganz, ganz schrecklich, als hätten sie irgendwo in London oder in China ein kleines Studio gemietet oder vielleicht auch ein großes und das alles einfach nachgebaut und den Rest am Computer gemacht. Also vorne irgendwie ein Hügel, so wie bei Star Trek und ein bisschen Pappmaché, und dann im Hintergrund einfach eine grüne Wand und dann am Computer den Rest dazu gerechnet und sich ausgedacht. Also schrecklich, auch die Szene, wie sie da im Helikopter sitzen, sah echt so scheißig aus. Und im Abspann haben sie es ja dann sogar aufgelöst, wie es gemacht wurde. Das war übrigens mein Lieblingsteil, also der Abspann, das war wirklich sensationell lustig.
Ja, es ist ja Jackie Chan-mäßig üblich, dass im Abspann immer Outtakes sind.
Ja.
Und tatsächlich, genau wie du sagst, die Outtakes sind im Grunde der lustigste Part des Films, und in den Outtakes hat man das Gefühl, dass die beiden auch sowas wie Spaß miteinander hatten am Set. Also die Nummer, wie sie da versuchen, dieses Magazin in die Waffe zu kriegen.
Ja, mega Spaß.
Sehr lustig. Die Szene im Original im Film so, ja, okay.
Ja.
Dieser ganze Spaß am Set ist nicht in den Film gewandert, ist irgendwie am Film vorbeigewandert.
Ja. Ich muss sagen, Cena fand ich auch überhaupt nicht gut. Also der spielt halt echt wie so eine Streichholzschachtel. Also, das ist...
Ja.
Aber ich muss auch mal was Positives sagen. Ich fand die Sache mit den Sprachen geil. Dass die halt die Chinesen konsequent untereinander Chinesisch gesprochen haben. Ich habe, glaube ich, Jackie Chan noch nie Chinesisch reden gehört. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich noch nie so viele Filme gesehen habe von ihm. Aber wahrscheinlich, als ich ihn viel gesehen habe, alle noch synchronisiert geguckt habe. Und die Amerikaner haben halt Deutsch geredet und zwischendrin, nicht Deutsch, wie haben die geredet? Englisch.
Gott. So nennt man diese Sprache, ja.
Und ich habe noch nicht hier die neue Jan-Regel entfrost und gieß mir schon den Schnaps in den Kopf. Das fand ich richtig geil. Also diese Sprachmischung, dieses Durcheinander, dann wird irgendwo anders wird Arabisch gesprochen und ja, jeder redet mit seinen Leuten wieder seine Sprache. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Und der Rest, wie gesagt, ich bin gar nicht so weit gekommen, dass ich mich über die Story groß hätte ärgern können, weil ich es einfach schon zum Schauen so scheißig fand.
Okay. Ja. Das mit den Sprachen habe ich mir am Anfang, so die ersten 20 Minuten oder so, habe ich mir das auf Chinesisch angetan. Aber ich ging davon aus, dass der dann irgendwann eine Abkürzung nehmen wird. Es gab dann eine so eine Stelle, da sagte Jackie Chan zu seinen Leuten, die um ihn rumstanden, irgendwie English now oder so ähnlich. Und dann mussten sie alle Englisch reden, weil ich glaube, weil irgendjemand am Funk war oder so, der sonst mithören hätte müssen. Und der war irgendwie Amerikaner. Sie hatten ja irgendwie so Hubschrauberpiloten, die schienen irgendwie nur Englisch zu reden. Und dann dachte ich, okay, jetzt hat der Film sozusagen gezeigt, dass die eigentlich Chinesisch reden und ab jetzt reden sie dann aber Englisch. Das war dann aber nicht so, die kehrten dann relativ schnell zum Chinesischen zurück und wie du gesagt hast, das haben sie dann eigentlich auch ganz gut durchgehalten. Mich hat es dann irgendwann angestrengt und ich habe dann auf die deutsche Tonspur umgeschaltet. Ja, und da sprechen sie dann eigentlich alle die ganze Zeit Deutsch und dann ist es... weniger anstrengend zum Zugucken.
Ja, das stimmt. Wo ich auch große Probleme hatte die ganze Zeit, ist, wer ist denn jetzt eigentlich der Böse und für wen soll ich halten und warum?
Man ist es nicht gewöhnt, dass man zu den Chinesen halten soll, ne? Das ist vielleicht, muss man dazu vielleicht erwähnen, dass die, dass der in, glaube ich, mit sehr viel chinesischem Geld produziert wurde und vermutlich auch mit einem deutlichen Blick auf den chinesischen Markt. Die Chinesen werden auch ganz absichtlich so als ja, irgendwie, die sind da zwar und beuten quasi den Irak aus, aber ich meine, das machen die Amis auch, klar. Darum geht's ja in diesen Öl-Wars meistens. Und hier ist dann halt irgendwie, es gibt so eine Szene, wo dann irgendwie, ja, hier, sie beuten hier das Land aus und so weiter. Und dann sagt die chinesische Professorin dann irgendwie sowas wie, wir kaufen das Öl. Und irgendwie so, also so, da wird es so hin gerechtfertigt, so dass da jetzt irgendwie was besser ist, weil sie Turbokapitalisten sind oder und die anderen das mit der Waffe machen oder ich keine Ahnung, was mir sagen soll. Aber ich habe auch gedacht, so John Cena wird mir so aufgebaut, wie er ist der Gute wegen Waisenkinder und alles Mögliche und Dorf und Wasseranschluss und so. Das ist ja schon alles sehr deutlich hinkonstruiert, dass ich zu ihm halten soll. Und dann kommt die Jackie Chan-Figur und da merkt man erstmal so, naja, der will eigentlich auch nur auf diese Zivilisten aufpassen. So richtig böse sein kann ich dem ja jetzt auch nicht. Und naja, der Film dreht dann halt so eine Wendung, dass die Auftraggeber von John Cena halt die Bösewichte sind. Und die beiden sich dann zusammenschließen und ab dem Augenblick, wo das absehbar war, habe ich dann gedacht, so, ah, okay, so funktioniert das. Jetzt sind sie beide die Guten und der Böse ist irgendwie der Typ, den wir da halt am Anfang gesehen haben. Ja. Und dann passt das schon so vom Plot. Dann sind die Chinesen die Guten und der amerikanische Muskelberg ist auch der Gute und dann passt es.
Ja, aber...
Es ist wirklich vergeben. Also man muss das nicht gesehen haben. Das ist auch diese One-Liner und so, die Chemie zwischen den beiden, das funktioniert alles nicht. Die sind beide wasted auf dem Film. Also
ist schade, ja. Also ja. Gerade wenn man die Outtakes gesehen hat am Schluss und gemerkt hat, irgendwie, es funktioniert doch gut mit denen. Auch dieses mit dem Sex und hinter dir und so weiter. Da waren gute Sachen dabei. Also 6 Uhr im Sinne von hinter dir und der eine zeigt es halt mit so einem Hang-Loose-Zeichen und weil eben in China die 6 so gezählt wird, wenn du mit den Fingern zählst und ja, es ist so, ja, ich verstehe, wo ihr hin wollt, aber irgendwie fragt nochmal bei L'Oreal nach, wie man so einen Gag richtig timet. Oder von mir aus auch Leslie Nielsen oder, ach nee, die leben alle nicht mehr, oder?
Den kannst du nicht mehr fragen, nee, aber gewusst hätte er es mit Sicherheit, weil Timing hat er gehabt.
Ja, also das ist so das, was diesem ganzen, die ganzen Gags, die in der Mitte da schon deutlich reinkonstruiert waren, auch das mit diesem Anschnallgurt.
Ja.
Das war gut gemacht, aber es passte nicht vom Timing her. Also die Idee von dem Gag war schon lustig.
Ja, aber halt, ja. Nicht besonders gut in der Ausführung.
Ja.
Ich habe gerade mal geguckt, wer den gemacht hat, den Film. Der Regisseur ist Scott Waugh, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. W-A-U-G-H. Ein Amerikaner. Wie gesagt, im ersten Augenblick hätte ich jetzt mich nicht gewundert, wenn es ein chinesischer Regisseur oder Regisseurin gewesen wäre. Ist aber ein Ami. Den wir kennen, weil er einen Need for Speed-Film gemacht hat und Act of Valor, das Kriegsfilm, den wir auch in der Sneak hatten, am 9. Mai 2012. Du hast 7,5 Punkte gegeben, Martin hat 5,5 gegeben und ich habe 4 gegeben. Also wir waren da offensichtlich geteilter Meinung darüber. Genre haben wir notiert, Militär-Werbefilm. Aber du fandst ihn offensichtlich besser als wir.
Dass ich dann so viele Punkte gebe, aber okay, überraschend.
Ja, überraschend. Vielleicht hatte ich die Action gepackt oder so, ich weiß es nicht. Genau, also daher kennen wir den und ich glaube auch, dass der irgendwie mit Expendables, irgendeinem der Expendables-Teile jetzt, dem vierten oder so, ist der irgendwie verknotet.
Ja, habe ich hier gesehen. Den vierten, aber der kommt dieses Jahr erst raus.
Ja, ich glaube, der ist noch, genau, der ist wahrscheinlich noch, er ist auch Director, genau, sehe ich gerade, aber er ist noch upcoming. Genau, also den haben sie nach Hidden Strike tatsächlich noch einen Film in die Hand gedrückt. Erstaunlich. Wahrscheinlich hatten sie noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt.
Die haben ja schon 2018 angefangen zu filmen, gell?
Stimmt, Expendables 4 hört man schon echt lange was
von. Nee, auch den hier.
Ach so. Naja, gut, Corona dazwischen gekommen, ne, irgendwie. Ende 2019, vielleicht. War noch nicht ganz fertig, fehlte noch irgendwas und dann konnten sie nicht weitermachen oder so. Keine Ahnung, was da dahinter steckt. Aber das war nix.
Budget 80 Millionen, Box Office 900.000.
Autsch. Autsch. Aber 80 Millionen, wo sind denn da 80 Millionen reingegangen?
CGI.
Aber ist ja nicht gut geworden. Also.
Nee,
also genau wie du sagst, die erste Eröffnungsszene, gleich das erste, was passiert ist, Jackie Chan fliegt mit seinen Plastikhelikoptern aus dem Computer, die irgendwie total glänzende graue Plastikoberflächen haben, über einen Fake-Irak, die komische Highway of Death, der überall drin steht, ist einfach nur eine Straße mit einem Haufen Wracks rechts und links und die sind auch alle aus dem Computer und ist einfach nur eine gerade Straße. Und da passiert dann auch gar nichts Spektakuläres. Es ist, ich weiß nicht, was daran wirklich so teuer war. Es gibt so ein paar gute Kampfszenen, um vielleicht auch noch was Positives zu sagen. Die Kampfszene zwischen den beiden Hauptfiguren, bevor sie sich anfreunden in diesem alten Satellitentower, die ist ganz nett. Danach nutzt sich's ab, finde ich. Also auch diese komische alberne Benny Hill Nummer mit der Schaumparty aus den 90ern. Da war ich dann schon
sau so lustig. Da hätte irgendwie noch so ein Rave drunter gehört.
Nee, da hätte so ein
ja, oder so.
Benny Hill oder irgendwie hier so, weiß nicht. Wie heißen die beiden Schwarz-Weiß-Heinis? Ich komme gerade nicht auf die Namen. Von früher. Lauren Stan. Die hätten, so eine Musik hätte da drunter gehört. Das hätte vielleicht gepasst. Aber auch da die CGI, also dieser, wie sie da an diesen Kabeln da immer wieder hoch und runter springen, es war so ermüdend, öde, langweilig. Weiß ich nicht. Die Klopperei vorher, auch da, wo sie dann auf dieser komischen Munitionskiste stehen und die immer wieder, ja, erst haut er sie ihm auf den einen Fuß, auf den anderen Fuß, da musste ich ja fast ein bisschen kichern. Das war ja ein bisschen lustig. Auch wenn diese Bewegung dieser Kiste einfach überhaupt nicht in keiner Welt so funktionieren.
Jedenfalls nicht, wenn da Munition drin ist, ja.
Nee, hast du mal so eine Kiste getragen?
Nee, ich habe da drauf verzichtet.
Ja, stimmt. Die sind verdammt schwer. Verdammt schwer.
Ja. Ich habe jetzt gerade gesehen, auf Netflix irgendwie fast 60 Millionen Views. Also hat es wahrscheinlich dann da wieder reingebracht.
Hm. Ja. Ja.
Okay. Also irgendwie ohne Promotion und ist also wohl durch die Decke gegangen. Absurderweise. Liebe Sneakpot-Hörerinnen und Hörer, falls euch dieser Film vorgeschlagen wird, legt ihn einfach zur Seite. Es lohnt sich wirklich gar nicht. Ich möchte dafür 2,5 Punkte geben.
Ja, ich habe auch irgendwie so in der Größenordnung rumgedacht, ich gebe ihm 3. Vielleicht Punkte wegen oder der
Punkte. Also umgerechnet?
Nee, meine Skala hat sich ja nicht nennenswert verändert. Von daher meine immer schon Skala-Punkte. Ja, es ist egal. Irgendwie. Ja. Wenn man einen Raketen-LKW sehen will, dann können wir vielleicht mal kurz an die Stelle spulen. Aber
das war ganz gut. Und auch, was passiert, wenn man Öl in so Tanks füllt, um sie dann wie Kerosin explodieren zu lassen. Das war auch ganz cool. Ja. Diese Öltanker, die halt aus dem Nichts explodieren, wie als seien sie voll mit Kerosin.
Schön fand ich auch, dass die an der Raffinerie drehen sie irgendwie den Hahn auf, um das in die LKWs zu füllen. Und dann sehe ich gleichzeitig, wie das in den Schiffen in die Schotten da, in die Tankschiffe reinläuft, die aber irgendwie 400 Kilometer entfernt an der Küste sind. Und danach sehe ich, wie die LKWs losfahren. Das habe ich nicht verstanden. Also, vielleicht bin ich auch zu dumm oder habe nicht richtig aufgepasst, aber...
Ja, ich glaube, irgendwie diese Schiffe, die sollten da auch noch zufällig mitspielen. Einfach nur, weil sie ja jetzt ganz viel Öl klauen wollen noch.
Genau, und dann das Öl kommt aber an die Küste mit Tunneln. Mir ist ja irgendwas von Tunneln erzählt worden. Mhm. Da nicht ganz klar, ob die da durchfahren mit Autos oder ob da Rohre in den Tunneln sind. Das wurde nicht erklärt. Ja,
gut, aber vielleicht waren die Rohre voll gefüllt noch. Und die haben jetzt einfach nur wieder angefangen zu pumpen. Dann ist es schon realistisch, dass da...
Ja, das schon. Aber wieso fahren sie dann mit 4 LKWs los?
Das weiß ich auch nicht. Das ist ein Quatsch.
Ja.
Also, aber damit sie am Schluss diesen lustigen Salto von dem LKW machen kann, das war eine geile Szene.
Und ja, aber auch da sah die CGI-Explosion halt scheiße aus.
Ja, aber dieser LKW, der den Salto macht und sich so ein bisschen streckt wie so ein Turmspringer oder so ein, ja, Turner, der so, boah, es reicht nicht ganz, und dann streckt er sich noch ein bisschen, um dann den Salto fertig zu kriegen.
Ja.
In LKW
40 immer so, wusstest Tonnen, du das nicht?
Voll mit Öl.
Und der eine LKW haut ja auf den anderen LKW, der dann wieder auf den anderen LKW haut. damit die alle explodieren.
Ja, geil.
Und der dann.
Du hast auf die eine Seite von dem LKW, wie so bei Spielzeugautos von den Kindern, wo du vorne, wenn du vorne fest genug drauf hast, dann fliegen die ja weg. Und bei den LKWs mit, weiß ich nicht, 40, 50 Tonnen funktioniert das genau so.
Ja, und krass, zwar, oder? Und zwar dadurch, dass du vorne mit einem LKW, mit deren Raketenantrieb hat, in die Seite rammst. Und der ist danach aber noch völlig, also das ganze Fahrerhaus und so ist danach noch völlig intakt und kann danach noch weiterfahren und so. Ist kein Problem. Das LKW-Führerhaus vorne, was den so gerammt hat, seitlich mit 1000 km/h in so einen LKW reingeschossen ist, ist danach, sogar die Frontscheibe ist noch drin. Ist überhaupt kein Problem. Und kann dann weiterfahren.
Ja, so. Ich habe keine Lust mehr, über den Film zu reden.
Ich brauche Alkohol, ja. Das geht so nicht.
Der Jan wird jetzt sagen, so, ja, wenn er schon saufen würde, dann würdet ihr jetzt noch weiter über diesen Film reden. Nee, wir wollen auch gar nicht über die. Ich glaube, wenn ich Alkohol jetzt schon getrunken hätte, dann hätte ich viel früher angefangen, noch mehr zu schimpfen und einfach aufgelegt. Also, oder Kapitelmarke gedrückt, aufgelegt wäre ein bisschen unhöflich.
Ja.
Jetzt hast du kurz geschwiegen und ich dachte schon so, oh nee, jetzt hat er nicht. Leitung kaputt.
Nee, einfach aufgelegt, um dich zu trollen. Also was gibt's denn bei dir? Komm, erzähl.
Ich bin mal wieder durch meine Bar gegangen und habe eine Flasche
nach Chinesischem gesucht.
Ungeöffnet. Ja, habe ich Angst vor. Ich habe ungeöffnete Flaschen, also einen versteckten Schnaps gesucht sozusagen und habe einen Hirschkuss gefunden, ein Kräuterlikör nach altem Hausrezept, ein bayerisches Erzeugnis.
Aha. Lass mich raten.
Cousin, glaube ich, mal mitgebracht oder ich habe es in einem Urlaub gekauft, aber ich glaube, er war's.
Ja, es klingt so nach einem, das hat mir mal jemand geschenkt und seitdem habe ich das da. So Flaschen hat man ja irgendwie.
Ich habe jetzt auch erstmal nicht zu großzügig eingegossen, weil ich ihn nicht gefrostet habe. Ich sehe da eine gewisse Gefahr, dass man den Hirschkuss lieber eiskalt trinkt. Aber ich probiere das jetzt mal. Cheers.
Cheers. Ich war gerade abgelenkt.
Ist auch ein halber Liter drin, falls er gut ist.
Ich schaue gerade nebenbei aus meinem Arbeitszimmerfenster einem Feuerwerk zu.
Ach.
Weil da oben im Nachbarortsteil gerade irgendwie der Markt, die haben da so einen Markt halt irgendwie, so ein, weißt du, so Tierschau
und
Käse. Ja, so ein Fest, genau. Und offensichtlich ist da jetzt gerade das große Feuerwerk. Und das geht jetzt schon so die hintere Hälfte unserer Besprechung höre ich dieses Knallen. Jetzt habe ich gerade mal geguckt, ob ich das auch sehen kann. Und tatsächlich, ich kann das sehen. Sieht gut aus. Schönes Feuerwerk. Dazu gibt's Bier. Rothauszäpfle und Lust, was Chinesisches zu suchen oder hatte ich nicht. Was Amerikanisches zu suchen hatte ich auch nicht, weil ich mit diesem Film nicht weiter befassen wollte, schon gar nicht auf einer Getränkeebene. Neben mir steht noch mein dänischer Roggenwhisky, der Stauning Bastard. Weil ich kürzlich die Sneakpot-Folge gehört habe, von letztem Jahr, vom Urlaub, wo ich davon berichte, dass ich den gekauft habe. Und das war mir noch so im Ohr, dass ich dachte, den muss auch mal wieder trinken. Und das mache ich jetzt.
Ja, das ist doch eine gute Idee. Also du machst wieder ein klassisches Herrengedeck.
Exakt, so sieht's aus. Prost.
Prost. Das ist seltsames Zeug, was ich da gerade trinke.
Wonach schmeckt's denn? Oder kann man das gar nicht so richtig einordnen?
Ja, schon nach so einem Kräuterschnaps, aber er ist halt gleichzeitig so cremig und süßlich wie, ja, fast wie einen Baileys oder sowas. Also wie so ein Sahnelikör. Aber es ist keine Sahne drin, also ist klar.
Aha.
Aber es sind schon so schokoladige Noten. Ganz seltsam.
Naja, ist es insgesamt eher gut oder eher?
Doch, es ist eher spannend. Also erinnere mich so an, also nicht so, es ist nicht das, was wir jetzt trinken und jetzt gut finden, sondern so das, was wir früher oder du, ich glaube du nie richtig, aber ich hatte mal so eine Zeit, wo ich irgendwie ich weiß gar nicht mit wem, gerne so Baileys ähnliche Sachen getrunken, beziehungsweise meistens über Eiscreme gegossen habe. Ach, so ja, nee. In die Richtung, also so in die Richtung geht es so.
Sowas von Limeister.
Köchenmäßiges Zeug.
Ich habe gerade gesehen, bei BeReal kann man jetzt in seinem Status andere User erwähnen. Ich habe dich gerade mal erwähnt.
Oh.
Und hier mal Podcast BeReal.
Mhm,
ich war ja heute pünktlich, da darf ich ja nochmal.
Ich war nicht pünktlich.
Da darfst du nicht. Was haben wir auf unserer Liste? Mach mal Kapitelmärkchen.
Kapitelmärkchen. Ich muss jetzt mal gucken, was er... Ach ja, Jack Ryan, Staffel 4.
Ja, du musst noch über weitere Action-Abenteuer erzählen.
Action-Form. Sie haben es jetzt endlich geschafft, Jack Ryan fertig zu schrauben. Also ich bin ja generell dieser Figur und dieser Welt irgendwie positiv gegen mich. Ich lese das Gefühl schon mein halbes Leben oder sagen wir mal bestimmt die letzten 25 Jahre, dass ich immer mal wieder Bücher aus dieser Welt lese. Hier Tom Clancy und nachfolgend, also ich glaube, der lebt nicht mehr, aber es gibt ja jetzt Leute, die quasi die Welt übernommen haben und in seinem Namen Geschichten weiterschreiben. Und jetzt gibt es halt hier diesen Jack Ryan Ableger eben mit einem jungen Ryan, der eben bei der CIA ist und da auch Ende der letzten Staffel zum Deputy Director, also ich glaube, das ist Vizekanzler oder sowas, aufgestiegen ist. Und jetzt passieren irgendwie ein paar Sachen in Nigeria und an anderen Orten. Myanmar taucht dauernd auf. Nee, doch, Myanmar? Ja, Burma, ja. Also nicht mehr Burma, früher Burma.
Ja, aber Myanmar, ja.
Ja, genau. Und es taucht halt wieder so seltsam. Also das hatten ja, habe ich mich bei der letzten schon drüber aufgeregt, dass so viele Sachen so dreimal recherchiert eben so einem folkloristischen Vorstellung, wenn du dir einen Staat ausdenken kannst, entspricht, aber null dem, was da Realität ist. Irgendwie beim letzten Mal sind sie ja irgendwie im Griechenland mit dem Boot gefahren vom Schwarzen Meer aus oder so, Scherze. So krass schlimme Sachen waren diesmal nicht dabei, aber es war halt trotzdem, dass sie wieder in jedes Land, in das sie gekommen sind, was cool dargestellt ist, was insbesondere was ich auch schon beim letzten Mal positiv erwähnt habe, dass die Leute alle Englisch sprechen, aber mit ihrem lokalen Akzent oder was als lokaler Akzent gelten könnte. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie Menschen aus Myanmar Englisch sprechen, wenn die das gelernt haben oder aus, ich weiß gar nicht, ich glaube Kroatien oder sonst irgendwas. Ja, also es gibt irgendwie, und Nigeria natürlich, also da gibt es Schwierigkeiten, Myanmar taucht auf, es geht dann irgendwie um Drogenhandel, es geht aber auch darum, dass einer von den ehemaligen engen Mitarbeitern von Jack Ryan da nochmal vielleicht die Seiten gewechselt hat oder dann doch wieder zurückwechselt. Das ist auch so ein bisschen schwierig, dass diese Nebencharaktere, die quasi mit ihm zusammenarbeiten, dann doch irgendwie immer gut sind. Obwohl sie vielleicht umgedreht wurden, aber dann erkennen sie, was das Wahre ist. Das war ein bisschen schwierig. Ja. Nichtsdestotrotz kriegst du halt wieder solide 6 Folgen John Krasinski, Jack Ryan mit allen drum herumlaufenden Menschen, die du sonst, also James Greer oder die Frau hier von der Freundin da noch, Kathy von Jack Ryan. Jetzt taucht es auch wieder zu viel auf. Ach, ich mag das nicht, wenn die dann noch irgendwie plötzlich wissen, die Leute, wer seine Freundin ist und ziehen sie dann noch mit rein und so. Ich bin nicht so begeistert wie mit den ersten zwei Staffeln. Aber es bringt es zu einem vernünftigen Abschluss und wenn man gerade nichts anderes zu gucken hat, kann man das schauen. Aber für mein Gefühl wird dem nicht viel Neues hinzugefügt. Also, so, ja, nett, aber
Ich verstehe.
Und es war auch schon im letzten Urlaub, dass ich geguckt habe, deswegen habe ich auch schon wieder die Hefte vergessen.
Okay.
Ja.
Ja, gut, okay. Tom Clancy's Jack Ryan. Ist das jetzt die letzte Staffel? Ja, hast du gesagt, ne?
Das war jetzt, genau, das war jetzt zumindest die letzte Staffel von dieser Inkarnation. Also es gibt ja immer wieder, dass sie an irgendwelchen Punkten aufsetzen, wo Jack Ryan gerade entweder Agent ist oder Geschichtslehrer oder Präsident oder sonst, nee, Präsident war er noch nicht, glaube ich. Aber irgendeine Rolle hat er ja immer.
Und würdest du sagen, dass das so als Serie zu einem zufriedenstellenden Ende gebracht wurde oder hättest du dir irgendwie was Runderes gewünscht oder was anderes? Oder ist das bei, fällt das in dem Fall, weil es eh immer weitergeht, nicht so ins Gewicht?
Nee, ich fand es schon am Ende rund. Insbesondere, weil halt, also, ja, es war rund.
Aber?
Es besteht Gefahr, dass ich jetzt ein bisschen Spoiler. Das will ich jetzt gleich mal dazu sagen, aber ja, mein Gott, es ist nichts groß Dramatisches. Es ist halt so, dass sie jetzt 5 Folgen was aufbauen, um dann am Schluss was explodieren zu lassen. Und für mein Gefühl war es die ganze Zeit so, dass jetzt der spannende Teil der Geschichte anfängt. Also wie es dann danach weitergeht, wie sie das, wenn sie dieses Konglomerat von Verbrechern alle unschädlich gemacht haben, wie es dann eben weitergeht, weil es hängen halt noch mehr Leute dran. Und da hätte ich dann gerne so ein nochmal 1,5 Stunden Film gesehen, was das dann nochmal zusammenzieht. Und ja, mit dem Schluss war auch so ein bisschen lazy. Also, oh ja, gut, dann erschießen wir die einfach schnell und dann durch, passt schon. Also, vielleicht hätte man auch die letzte Folge einfach 1,5 oder 2 Stunden machen und dann einen richtigen Film draus machen, dann wär's rund.
Ja. Doch, du musst wissen, dass es nicht immer so ist, wie in der Zeitung steht und dass es nach dem Happy End im wahren Leben weitergeht. Heißt es schon bei den großen Gegenwartsphilosophen der Fantastischen Vier.
Ah, ja.
Im Song Love Sucks. Haben wir das auch kurz geklärt. Okay, ich weiß, ich glaube nicht, dass ich damit anfangen möchte. Muss. Weil ich, nee. Ja, Jack Ryan, so als Film oder so, gebe ich mir das auch mal, wenn es so, da gab es ja auch schon welche.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber für die Serie hat es bei mir nie gereicht, dass ich damit angefangen hätte.
Ja, nee, also.
Aber ich kann schon verstehen, so im Grunde ist das ja ein Genre, wo ich theoretisch auch anfällig für wäre. Aber aus irgendeinem Grund habe ich da nie drauf geklickt und ich glaube, ich lasse jetzt auch.
Ja, also wie gesagt, ersten 2, dritten Mal reicht dann und dann, ja.
Ja, das mag ich ja nicht so. Serien anfangen, von denen mir schon vorher gesagt wird, dass ich sie nicht komplett schauen soll, dann schaue ich sie lieber gar nicht. Auch wenn das
wahrscheinlich
vielleicht so, weiß ich nicht, das ist so, auch nachdem Lost so kaputt war am Ende und alle gesagt haben, so ja, am Anfang ist es toll und dann am Ende, naja, ist blöd oder so, dann ist für mich, das färbt sofort auf die ganze Serie zurück. Ja, dann denke ich mir so, ja, nee, dann gucke ich das nicht.
Nee, wird bestimmt blöd, wird blöd, brauche ich gar nicht weiter gucken.
Ja, und vielleicht ist das wirklich so, dass man, aber ich weiß nicht, wenn ich dann wüsste, nach Staffel XY habe ich so voll den Cliffhanger oder sowas, oder ich weiß, man, es ist toll bis hierhin. Ich will ja dann, dass es weitergeht, wenn es wirklich toll war, bis, weiß nicht, bis zur Hälfte oder so. Und ich wüsste dann, okay, ab hier wird's scheiße. Aber es, für mich war es ja bisher nur toll, wenn ich es bis dahin geguckt habe. Dann kann ich, glaube ich, dann würde ich trotzdem weitergucken und dann würde es scheiße werden.
Und dann ärgerst du dich.
Ja, und insofern, lieber gar nicht erst da reinstürzen, dann passiert das alles nicht.
Ja.
Ja, hast du schon mit Ahsoka angefangen?
Nee.
Du warst ja auch im Urlaub, hast ja wahrscheinlich wenig Zeit jetzt in den paar Tagen dafür.
Ja, ja, ich hatte mir einiges vorgenommen zu schauen. Ragnarök gibt's ja jetzt, 3. Staffel. Oh, da freue ich mich sehr drauf.
Und dann hast du stattdessen NFL Europe geguckt, habe ich das richtig gesehen?
Ja, ein Spiel.
Ja, jetzt auch schon wieder eine Folge gucken können von irgendwas.
War's ja, aber gut? Da waren die Kinder mit anwesend.
Ach so, okay.
Und ich habe auch nur, weiß ich nicht, die erste Halbzeit, glaube ich, geguckt. Es war ganz gut, weil da lag die Galaxy noch in Führung. Danach haben sie richtig auf die Fresse gekriegt. Ah. Aber gut, sie sind in den Playoffs und werden am Samstag zu Hause gegen Berlin spielen.
Alright.
Ja, wenn sie das gewinnen, dann spielen sie wieder gegen Ryan Fire und werden vermutlich wieder vermöbelt werden.
Das wird ein Ryan Fall.
Ja, ich habe jetzt gerade mal geguckt. Jack Ryan, es gibt noch Shadow Recruit.
Das Jack Ryan Fire.
Jack Ryan.
ja, okay.
Mehr Bier? Was? Genau, hier nicht Shadow, Gnadenlos. Das ist auch einer von diesen Charakteren, die in diesem Jack Ryan-Universum auftauchen. Und das habe ich, glaube ich, noch nicht geguckt. Das werde ich jetzt demnächst nochmal schauen. Es ist aber leider von 2021 so, dass ich es nicht vorschlagen kann.
Hm. Verdammt.
Ja.
Nun denn, dann musst du was anderes vorschlagen nachher. Aber da sind wir noch nicht.
Ja, habe ich jetzt ein bisschen Zeit. Wo geht's denn jetzt weiter? Wer bin ich?
Weiß ich nicht. Aber ich kann mal ganz kurz so meinen ersten ganz kurzen Zweisatz-Eindruck von
ach ja.
Ahsoka kurz zu Protokoll geben.
Drei Folgen sind raus?
Drei Folgen habe ich gesehen. Die vierte ist, glaube ich, heute. Haben wir heute Mittwoch? Nee, wir haben jetzt erst Dienstag, genau. Also dann jetzt um in anderthalb Stunden kommt die vierte. Wenn das hier.
Und wie viel?
Ich glaube 10 wieder, meine ich wohl. Aber da bin ich jetzt gar nicht 100% sicher. Vielleicht sind es auch nur 8. Genau, also wenn man sich gut vorbereiten will, dann sollte man wahrscheinlich zumindest ein bisschen was von Clone Wars oder Rebels gesehen haben. Eher mehr Rebels als Clone Wars. Oder halt wenigstens mal irgendwie eins von diesen 1 Million Videos, die es in YouTube gibt, Everything You Need to Know Before Watching Ahsoka oder sowas anschauen. Denn die Menge an Fragen, die man sonst vielleicht hat, wer sie ist und was sie kann und warum man sie kennen sollte und so, da ist halt sehr viel History auch in Bewegtbild vorhanden, eben durch Clone Wars und Rebels. Wenn man das nicht gesehen hat, was ja vielleicht die meisten nicht haben, vermute ich, ich auch nicht vollständig, ich habe auch nur Teile davon gesehen, dann hat man vielleicht eine Menge Fragen, aber wenigstens so die Basics kann man sich vielleicht in irgendeinem YouTube-Video drauf schaffen, dass sie eben die Padawan von hier Anakin Skywalker war.
Vader, was? Echt?
Bevor er Vader wurde und dass er ihre Ausbildung aber nicht beendet hat, weil sie mit dem Jedi-Orden ein bisschen sie ist damit nie ganz im Reinen gewesen und ist dann irgendwann davongelaufen und hat ihre Ausbildung nicht beendet. Das heißt, sie ist aber trotzdem nicht Darkseid, aber sie betrachtet sich auch nicht mehr als Jedi, wird aber von allen anderen irgendwie immer als Jedi wahrgenommen, weil sie ja für die Guten ist und ein Lichtschwert hat, dann ist sie ja wahrscheinlich Jedi. Sie selbst sieht das nicht so. Und ja, dann gibt's halt noch ganz viel History mit anderen Figuren aus der ganzen Rebels-Serie, mit dieser Besatzung von der Ghost, und viele von diesen Figuren tauchen wieder auf und sind auch relativ zentral in den ersten paar Folgen. Und wenn man da jetzt halt überhaupt nicht weiß, wer die sind, wer Ezra Bridger ist und wer Hera Syndulla ist und so, dann guckt man vielleicht so, ja, dann sind es Figuren, die sind da halt, aber man lernt die dann zum ersten Mal kennen, aber die sind halt eigentlich für die Fans dieser Serien unheimlich bedeutungsschwangere Auftritte. Und da steckt ganz viel Historie in jedem einzelnen Bild drin, die einem dann komplett durchfliegt. Funktioniert schon irgendwie trotzdem, aber macht vielleicht mehr Spaß, wenn man vorher ein bisschen Background hat. Und mehr möchte ich jetzt auch noch nicht sagen, weil wahnsinnig viel habe ich auch noch nicht gesehen. Nur das vielleicht so als Tipp, bevor man einsteigt, kann man sich da vielleicht vorab ein bisschen informieren, dann macht es vielleicht etwas mehr Spaß.
Ich habe verstanden, dass du in meine Richtung geschaut hast und ich...
Nee, gar nicht zu sehr.
Eher
allgemein. Ich schaue da auch in die Richtung meiner Frau, die das auch vollkommen blank sieht und überhaupt so. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich ihr kurz den Abriss erklären soll. Und sie so, mal nicht so richtig zugehört. Und dann gut, aber ihr macht es trotzdem Spaß. Also ich glaube, es funktioniert schon auch so. Aber wenn man dann sieht, dass so die letzte Szene der Rebels-Serie zum Beispiel, ohne jetzt zu spoilern, wie das ausgeht, gibt es so eine Szene, wo
Sabine Wren dann zu so einem Bild läuft und dann das Bild von speziell einer Person, die nicht mehr da ist, anschaut und da so mit ihren Fingern drauf tippt und sich dann umdreht und dann steht Ahsoka hinter ihr und dann fliegen die zusammen mit einem Raumschiff weg, nachdem sie irgendwie noch zwei Sätze miteinander reden. Und das ist die letzte Szene der Serie Rebels am Ende der 4 Staffeln. Und genau diese Szene gibt es jetzt 1:1 so in Live-Action. Und da war es halt noch Zeichentrick und oder halt Animation. Und das muss halt, glaube ich, für die Fans von Rebels, die das vor Jahren, als das rauskam, gesehen haben und die das jetzt wieder gucken und dann sozusagen diese letzte Szene, dass es jetzt nach dieser Szene weitergeht, dass die nochmal 1:1 so in Live-Action mit richtigen Schauspielern zu sehen ist, da muss einem das Herz aufgehen, wenn man das damals so geguckt hat. Das ist für die ist es, glaube ich, nochmal toller als für jemanden, der jetzt einsteigt. Aber das heißt natürlich nicht, dass man es nicht trotzdem genießen kann.
Ja, okay. Also ich glaube, ich muss mal so ein Erklär-mir-alles-Video gucken und dann...
Ja, also wenn ich einen Star-Wars-Kanal auf YouTube empfehlen sollte, würde ich sagen, einfach direkt Star Wars Explained. Der ist Ultra-Nerd, was das angeht und hat eine Menge Videos zu allen möglichen Themen online, zu allen Videospielen und zu allen möglichen Serien und so weiter. Und ohne es jetzt 100% sicher zu wissen, würde ich vermuten, dass ich da auch so ein Was-muss-ich-dann-wissen-Video finden wird. Und der Kanal ist ohnehin sehr sehenswert.
Okay.
Genau. Und für eine richtige Besprechung kehren wir dann nochmal zurück, wenn wir es fertig gesehen haben.
Ja.
Gut, dann kommen wir doch mal zum Elefanten im Raum. Letzte Woche haben Daniel und ich schon darüber gescherzt, dass wir ein bisschen Angst davor haben, was du erzählen wirst, weil du ja campen warst, so richtig, so ernsthaft mit der ganzen Familie,
ja,
so auf Campingplatz und so mit Absicht, nicht nur, weil wir dich irgendwo hingeschleppt haben oder so. Und dann war es halt irgendwie zwischendrin Regenwetter und jetzt haben wir alle Angst
davor. Das heißt zwischendrin?
Jetzt haben wir Angst davor, was du sagen wirst und deshalb hast du jetzt hier die Bühne. Was? Wie war das denn so? Erzähl doch mal.
Überraschend gut. Also.
Freut mich.
Wir waren halt mit einem Wohnanhänger unterwegs. Da muss ich gleich nochmal erzählen, wie das Ausleihen von diesem war. Das war nicht so. Und standen dann, also hatten einen Campingplatz vorgebucht und für die ganze Zeit, also wir haben nicht dieses, was ja eigentlich so besonders ist beim Campen, dass man von Ort zu Ort fährt und hier mal und da mal ein bisschen. Wir haben gesagt, so, wir fahren da hin und da ist irgendwie, das nennt sich Spa-Camping, da ist auch ein Schwimmbad oder ein kleines Planschbecken und nebenan ist noch ein Schwimmbad und da ist alles, alle möglichen Sanitäranlagen und alles da und auch Sauna, wenn man da irgendwie noch Entspannung weit mehr will und ist ein großer Kinderspielplatz und so weiter. So, die sicheren Sachen haben wir uns da schon ausgesucht, weil wenn das so ganz neu ist, wollten wir uns da jetzt auch nicht unbedingt die schweren Sachen ans Bein binden, gleich mit abends dann noch oder nachmittags irgendwie einen Platz suchen und hinten zwei Kinder drin, die vielleicht schon gar nicht so mehr so viel Lust haben zum Weiterfahren und so weiter. Deswegen haben wir gesagt, wir buchen gleich einen Platz für die ganze Zeit und fahren dann dahin, campen und dann fahren wieder nach Hause. Ja, und das war eigentlich ganz gut. Es hat halt doch einiges geregnet. Wir hatten halt einen Wohnwagen mit so einer Markise, also nicht ein richtiges Vorzelt, mit einer Markise. Leider hatten wir aber keine Seile, um die Markise abzuspannen. Und wenn dir dann irgendwie bei einem Regen, der vielleicht auch ein bisschen Wind mitbringt, mal so der Wind unter die Markise geht, dann legt er die halt aufs Dach und das ist dann gleich immer so teuer, so unangenehm teuer. Das ist dann
gleich sehr, sehr teuer, wenn du, je nachdem, ob er die nur abbricht oder ob er die auch noch komplett aus dem GFK rausbricht und du danach ein Loch seitlich in dem Wohnwagen hast, kann das sehr unangenehm teuer werden, ja.
Genau, deswegen stand ich auch abends immer da und hab diese Markise wieder eingefahren, manchmal im Regen und manchmal nicht in dem Regen und hab unsere Stühle wieder in diese Garage oder da dieses Dings wieder
ein. Da bist du schon von den Handgriffen schon gar nicht mehr weit vom Weiterfahren und nächsten Tag woanders schlafen.
Ja, ja. Also, der sah am Abend sah der aus, dass man weiterfahren. Ja, gut, standen halt irgendwie ein paar Schuhe noch drunter. Also unter dem Wagen, mit die nicht so nass werden. Und
naja, und die Verteilung des Zeugs innen drin mit Stützlast und so weiter ist vielleicht nicht ganz perfekt oder so, aber.
Es stand halt auch überall Zeug rum, inklusive einer Kaffeemaschine. Oh, Kaffee, das muss ich auch gleich noch, das schreibe ich mir auch schnell auf, das muss ich auch noch erzählen.
Das war ein Highlight. Naja, das will ich wissen, wie du Kaffee machst beim Camping, das ist ja immer eine interessante Frage. Aber erstmal der Reihe nach weiter.
Ja, dann abends, dann kam mir Peter rüber geschlichen vom Nachbarplatz, der mit seiner Gattin unterwegs ist. Wir campen seit 30 Jahren. Ich komme aus der Gegend von Köln und ich modiere Gas. Ah ja, okay. Das macht jetzt mein Sohn, aber wir fahren auch LKWs irgendwie, wir fahren die Bühnen für ZDF.
Was heißt, kam rüber? Saß er dann bei euch in eurem Wohnwagen mit drin?
Nee, oder? Ich stand da und hab dieses Ding zusammengeschraubt und dann kam er immer angeschlupft und hat mir irgendwie sein Leben erzählt. Und ich bin ja dann zu höflich, um zu sagen, ja, habe ich verstanden, ich gehe jetzt mal wieder rein. So, nee, ja, ach so, ja, und Gas, ach so, ja, okay, ja, nee, spannend, ach, Enkel, sie haben 6, 7, nee,
es regnet nicht,
das war ja immer meine Hoffnung, so, gleich regnet es, oh, ich glaube, es fängt an zu regnen, ich gehe mal rein, schönen Abend noch, gell, ja, tschüss, bis morgen,
ja,
leider nicht, dann saß er da, hat er dann irgendwie immer seine Kippen neben mir angemacht und geraucht und mich war klar. Also lieb und nett, also, hat mir kein Dünnsinn und es ist ja auch im Moment viele schwierige Themen, die einem manchmal Leute ans Ohr drücken, gar nicht in die Richtung, war freundlich, er wollte ein bisschen reden, hat sich gefreut irgendwie, ich glaube, der hat Enkel, die auch im ähnlichen Alter sind wie unsere Mädels und hat auch erzählt, dass irgendwie die 2-3 Mal die Woche sonst bei denen sind und jetzt sind sie halt mal eine Woche ganz ohne Enkel, sonst nehmen sie auch immer welche mit zum Campen. Und meine Frau vermisst die schon die ganze Zeit und ich glaube, er wollte auch da so über Kinder reden und das also war super lieb und aber trotzdem halt diese halbe Stunde das Ohr abgekarrt mit irgendwelchen Geschichten und denkst, taugt allenfalls fürs Podcasten, aber auch da nur zu viel die Zusammenfassung. Ja.
Ja gut, aber also, es ist ja du kannst natürlich, beim Camping, man lebt ja recht nah mit seinen Nachbarn da zusammen. Ja. Und gerade wenn du vorgebucht hast und nicht einfach flüchten kannst, wenn es dir zu bunt wird, dann ist natürlich einigermaßen wichtig, dass die jetzt nicht komplett scheiße sind.
Ja.
Sowohl, weil du ja vielleicht Kinder hast, die vielleicht mal Krach machen oder auch mal Unfug machen oder Sachen auf dem Nachbargrundstück anrichten, die sie da nicht anrichten hätten sollen, also in der Nachbarparzelle.
Ja.
Kann ja alles passieren, weiß man ja nicht.
Die anderen ringsrum, die hatten auch Kinder, deswegen, das war eigentlich ganz cool, weil dann haben sie sich irgendwann leider erst irgendwie am vorletzten Tag oder so mit den anderen Kindern so zusammengefunden und waren dann so eine Minigang, wo sogar die Zweijährige manchmal mitlaufen durfte. Und haben dann da irgendwie Haselnüsse gesammelt und sie dann mit Steinen aufgeschlagen oder mich genötigt, dass ich mich dazusetze und die mit Steinen aufschlage, um sie dann wieder an die Unmengen an Spatzen, die auf dem Platz unterwegs waren, zu verfüttern. Und ja, aber was halt krass war, da waren noch andere auf dem Gegenüber, die kamen gerade vom Bodensee und da hat es in der Woche davor halt so runtergemacht, dass den Campingplatz neben denen, also den ganzen Platz, der ist geräumt worden und die mussten alle in irgendeine Turnhalle rein, weil es halt so katastrophal war und bei denen war es halt so, dass Wasser einfach beim Vorzelt links reinkam, rechts wieder rausgeflossen ist. Und die halt nur noch die Sachen schnell hochgestellt haben und ja, irgendwann hat's halt, haben sie gesagt, so, das ist jetzt genug Regen, wir packen mal unseren Scheiß ein und wir fahren jetzt mal weiter und bei uns hat's halt immer mal wieder im Tagesverlauf geregnet, mal weniger heftig und mal auch richtig heftig. Und die meinen, ach, es ist so tolles Wetter hier, es ist so schön. Wir dachten, naja, das ist schon eher so ein bisschen scheißig, aber gut. Das ist
eine Frage der Perspektive, ja.
Ja.
Ja. Ja, und bevor du zu der Vermietstory kommst,
ja,
so das grundsätzliche Leben im Wohnwagen, wie hat sich das gestaltet für euch mit 2 Kindern und so? Es ist ja doch eng, ne? Also es ist ja nicht das gleiche wie ein Hotelzimmer.
Nee, also klar, es ist schon deutlich enger natürlich, aber dadurch, dass du halt, wir jetzt nicht so viel, aber auch raus konntest, die Tür war viel offen und solange das hier die Markise raus war, konnte man natürlich auch zumindest mal den Platz vor dem Wagen nutzen, aber wir hatten natürlich noch keinen, also die anderen hatten immer so schicke Teppiche davor liegen, dass du auch mal barfuß rauslaufen konntest auf das Kies, und ich bin halt immer runter und dann in diesen Kies rein und ich habe ja eh so ein bisschen empfindliche Füße, weil die so trocken sind und dann auch aufplatzen, und hatte auch irgendwie nicht so schnelle Reinschlupfschuhe, oder die ersten Tage schon, bis sie sich dann leider von der Sohle gelöst haben. Und dann musste ich mir erstmal neue Schuhe kaufen.
Das ist lustig, dass dir das genau in derselben Woche passiert ist, wo mein Sohn im Frankfurter Zoo auch meine Schuhe aufgelöst hat.
Ich hat bin er dran gekaut oder was?
Nee, ich bin mit den Kindern im Zoo gewesen und hatte mir an einem Morgen vorher, hatte ich mir hier zu Hause, bin ich mit dem kleinen Zeh in einen am Boden liegenden Staubsauger gerannt. Und hab mir den kleinen Zeh genau von vorne in so eine, kennst du diese spitzen Düsen, die man auf so einen Staubsauger draufstecken kann, die so eng zulaufen, damit die Saugkraft
vorne höher wird. Ich habe sogar für meinen Werkstattsauger so eine ähnliche schon konstruiert und gedruckt.
Ja, siehst du, so eine Düse lag da auf dem Staubsauger auf dem Boden, weil der kurz vorher benutzt wurde und dann einfach dort abgelegt war. Und ich bin da vorbeigelaufen und hab den offensichtlich mit dem aus dem Augenwinkel falsch eingeschätzt, wo der exakt genau liegt. Und hab so quasi, wenn du von vorne auf die Spitze der Düse so dagegen trittst, von vorne kommend. Und dann aber nur so ganz knapp mit dem kleinen Zeh so, ich hab ihn eben nicht ganz verfehlt, sondern so knapp nicht verfehlt. Und hab mit der Spitze quasi in der Wirkung wie ein Hobel meinen kleinen Zeh an der Seite einfach mal so ein Stück abgehobelt.
War eh zu breit.
Es hat geblutet wie Schwein. Und nachdem es dann endlich aufgehört hat zu bluten, nach mehreren Pflastern und Verklebungen und Mach und Tun, bis es endlich mal nicht mehr blutete.
Sekundenkleber.
Hat, okay, ja.
Nein, Idee. Keine Ahnung.
Hat es dann nicht mehr geblutet, aber halt wehgetan, und natürlich kannst du dann kaum Schuhe tragen. Und dann bin ich mit den Kindern mit Flipflops Pflastert rum natürlich, aber dann bin ich mit Flipflops in den Zoo gegangen.
Schön.
Und dann haben die halt dauernd irgendwie es geschafft, wenn sie irgendwie wir stehen irgendwo an irgendeinem Viech, Käfig, Dings oder Fenster oder sowas, wo man reinguckt im Nachttierhaus, und die Kinder sind dann der Meinung, dass sie jetzt genug von Viech XY gesehen haben und gehen halt einen Schritt rückwärts und treffen immer zielsicher diesen Zeh. Und dann hatten sie mir schon 5 oder 7 oder 8 Mal auf diesen Zeh getreten oder dran gekommen oder irgendwas, und ich wollte jedes Mal schreien.
Es reicht ja schon, so eine Berührung.
Genau, es reicht eine Berührung und dann schmerzt es schon wie Sau. Und naja, gut, okay, da war ich dann schon so ein bisschen angesäuert, und irgendwann kam dann noch dazu, dass mein Sohn von hinten in den Flipflop reintritt und damit quasi am Boden festpinnt.
Und während ich Schritt.
Und ich mache einen Schritt und gehe weiter, und es macht halt in dem Flipflop einfach so dieses Band ab.
Boah.
Stehst du da?
Barfuß und so.
Natürlich an dem kaputten Fuß auch noch. Und dann stehst du da mit so einem Schuh, der dir nur so halb dran hängt und immer so sich so unter dem Fuß so rausdreht, wenn du versuchst aufzutreten, bist du mit der Ferse immer auf dem Asphalt, weil der Schuh sich immer so nach innen dreht, weil er nicht mehr richtig hält am Fuß.
Ein Traum,
ja. Und dann habe ich meine Frau angerufen, die war in der Nähe mit einer Freundin frühstücken. Die war nicht dabei im Zoo, aber das war irgendwie abzusehen, wenn sie noch Zeit haben würde, dann kommt sie noch dazu. Und dann habe ich sie nur angerufen und gemeint, mir ist egal, wann du kommst, aber wenn du kommst, geh in irgendeinen Laden, kauf mir irgendwelche Flipflops, scheißegal. Je näher sie an meiner Größe sind, desto teurer und schöner dürfen sie sein. Wenn sie nicht genau meine Größe sind, dann sollten sie billiger sein, aber ich will sie trotzdem haben. Und da kam sie an und hat tatsächlich Wäsche gefunden, die auch ganz, ganz schick sind und auch tatsächlich meine Größe, und von daher, ich wurde dann gerettet. Irgendwann, 2 Stunden später, tauchte sie rettenderweise auf und hatte neue Schuhe dabei. Ich glaube, die Leute, die daneben standen, wir waren jetzt zu dem Zeitpunkt gerade an der Pommesbude, und da kommt plötzlich, es ist so ein Mann mit 2 Kindern, und dann kommt plötzlich eine Frau angelaufen und gibt ihm neue Schuhe, und er zieht sie an. Es sah vermutlich für die Leute ein bisschen seltsam aus. Was ist das jetzt für ein Vorgang, der sich gerade entfaltet?
Das sollte man öfter mal machen. So einmal
bist im Zoo und kriegst Schuhe geliefert. So passiert auch nicht alle Tage.
Ja, ja. Und dann kurz Zeit später kommt noch jemand und bringt dir eine Pizza oder so, weißt du?
Ja, genau. Das wäre auch gut.
Oder eine Hose. Ja, Hose ist vielleicht ein bisschen unglücklich anzuziehen, aber.
Eine Badehose. So direkt vor so einem Gehege, wo auch so ein Wasserloch drin ist. Dass die Leute dann so ein bisschen Kopfkino kriegen, was jetzt als nächstes passieren mag.
Hier, deine Badehose. Oh, danke. Und so kannst du das Handtuch kurz halten? So ein, ich zieh mich
so
um.
Ein Abseilgurt noch vielleicht oder so. Ich muss ins Bärengehege runter.
Ja, okay. Ja,
aber jetzt waren wir bei dir stehen geblieben. Deine Schuhe waren nicht geeignet für den Kies. Und
die waren einfach alt. Die waren irgendwie, bestimmt 10, 12 Jahre alt. Also von daher durften sich auch auflösen, hat sich die Sohle einfach abgelöst. Also nur so die unterste Schicht, aber damit läufst du halt auch nicht mehr so gut. Und sind wir halt neu einkaufen gegangen, aber das ist alles nicht so schlimm, ist halt nur mit dem Rausklettern aus dem Wagen ist dann immer so ein bisschen schwierig, dass die Schuhe richtig treffen musst. Und ja, was cool war, es war direkt nebendran war noch ein Freibad, dass du auch mit der Platzkarte, keine Ahnung, oder Kurkarte oder was auch immer wir gekriegt haben, kostenlos nutzen konntest. Und wir hatten, weiß ich nicht, 15 bis 19 Grad oder so, das ist nicht die beste Freibadtemperatur, aber sowohl ich als auch die Kinder, zumindest die Große, sind da auch hart im Leben, wenn es wir können doch mal ins Freibad gehen. Und dann waren wir auch, ich glaube, dreimal oder so. Ein Tag war es richtig schön und zweimal noch bei schlechtem Wetter, wo wir mit noch drei anderen Leuten die einzigen Schwimmbad-Teilnehmer waren. Weißt du, so 50 Meter Bahn, Rutsche, Sprungbecken, Kinderbecken, alles. Drei Leute und wir. So.
Geil.
Echt ja. Cool.
Ja, wäre nichts für mich, ich bin ja so Kaltwasserfürchter, aber.
Ja, das wäre nichts. Das Wasser hatte so 24, 25 Grad, das geht schon, wenn man sich da ein bisschen bewegt und vorher kalt duscht. Aber die Große, die hat dann gezittert. Da habe ich gesagt, so, du bist kalt, du zitterst. Nein, 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 mir ist nicht kalt. Ich will weiter hier Wasser. Los, noch einmal rutschen, Papa. Die ist echt so geil. Die hat so Bock auf Rutschen. Und zwar wieder so eine Rutsche wie in dem anderen Ding. Auch so wellig, aber nicht ganz so schnell. Also ein bisschen langsamer. Das heißt, wir haben uns nicht mehr so wehgetan, wenn wir da unten aufgeschlagen sind. Dafür hat sie dann probiert, auch auf dem Rücken zu rutschen. Wie ich das ja mache, um schnell zu werden, um sich dann wieder hinzusetzen. Leider ist sie dabei wieder nach hinten umgekippt und hat sich eine Beule an den Kopf gehauen. Hat auch kurz geweint und hat dann zu mir gesagt, Papa, ich glaube, wir werden noch ein paar Rutschen zusammenrutschen und wir werden uns auch noch ein paar Mal wehtun. Das hatte ich zwei Wochen vorher zu ihr gesagt, als sie sich in der anderen Rutsche wehgetan hat.
Okay. Manchmal haut sie dann so altkluge Sachen wieder zurück, wo man dann denkt so, oh wow, wo kommt das jetzt her?
Hast du gut zugehört? Das ist echt super. So gut. Da muss ich auch sehr lachen und sehr schön.
Fein.
Ja, und aber die Kleine hatte auch Bock, schwimmen zu gehen. Die war dann auch eine Zeit lang mit mir im Wasser und dann haben wir getauscht. Dann ist meine Frau mit der Kleinen erstmal warm duschen gegangen und ist dann zurück und ich bin mit der Großen noch ein bisschen geblieben und ja.
Wie hat es im Wohnwagen so mit Kindern, Ordnung, der Nichtzerstörung des Geräts, des gemieteten Geräts?
Recht gut.
Und ich sag mal, eine Woche Ordnung halten in der Enge und so, also mit Kindern, ich find's immer so ein bisschen.
Meine Frau?
Ist, ja, okay, vielleicht ist deine Frau da rigider als meine. Oder als wir. Nehme ich mich ja nicht aus.
Also rigide ist freundlich formuliert.
Ach so, okay. Also. Ich habe zum Beispiel ein Foto hast du auf BeReal gepostet, wo ihr gerade Nudeln mit Tomatensauce am Essen wart. Ja. Und ich sah die weißen Polster, die der Wohnwagen hatte im Hintergrund und ich sah eure Kinder da so sitzen und ich sah eigentlich keine nennenswerten Schutzmaßnahmen, die dafür sorgen könnten, dass diese Kinder diese Tomatensauce nicht mit diesen hellen Polstern in Verbindung bringen.
Ja, das war auch sehr aufregend.
Und da weiß ich, dass ich da immer so ein bisschen schnappatmig werde, wenn solche Situationen sich anbahnen. Und beim letzten Mal, wo wir den großen Camper hatten, hatte ich endlich einen mit einer dunklen Lederausstattung. Und ich war so dankbar über diese dunkle Lederausstattung.
Weil Leder wischt ja eh viel leichter weg als so ein
Putzer. Ja, eben. Dann nimmst du dann einen feuchten Lappen und dann ist es so, bei diesen hellen Stoffdingern noch dazu, wenn sie so sehr grobmaschige Oberflächen haben, wo die Tomatensauce gleich einen Meter tief drin ist und du sie ja nie wieder rausbringst. Ich habe nur das Foto gesehen und dachte mir, die Polster, die Tomatensauce.
Ja, so ähnlich war unser Abendessen auch. Nein, Finger weg! Nein! Und die eine hat sich gerade irgendwie angewöhnt, dann gerne, wenn Sachen so ein bisschen aus dem Mund hängen, mit den Fingern nachzuschieben und dann entweder die Hand am Tisch oder in der Hose oder am Polster abzuwischen.
Ja.
Gern genommen.
Ja, gern genommen.
Gab's auch kurz Meckerei.
Wir haben sie dann immer auf irgendwo, also wir haben dann eigentlich schon immer irgendwie ein Handtuch oder so, was explizit fürs Essen da ist und dann immer auf die Polster gelegt wird und dann wird das Kind auf das Handtuch gesetzt und dann ist das so ein bisschen entschärft.
Ja, ja, das sind halt so viele Sachen, wo wir einfach keine Ahnung von Camping haben, was wir halt gemerkt haben, so, ja, wir hätten auch einfach ein altes, weiß nicht, Bettlaken. Da haben wir bestimmt irgendeins, was wir nicht brauchen, was wir mitnehmen können, was wir da einfach drauflegen und gut ist, da ist es, dann passiert da nichts. Ja, ja gut, wenn sie natürlich die komplette Tomatensauce darunter schütten würden, aber ist ja nicht. Aber auch andere Sachen wie oh, jetzt ist mir entfallen. Ja, zum Beispiel diesen Teppich vor dem Zelt zu haben oder auch die Sache mit dem Geschirr. Meine Frau hat irgendwann mal, wir wissen auch nicht mehr woher, so einen Rucksack geschenkt gekriegt, so einen Picknick-Rucksack, der total geil ist. Also wo 4 Teller drin sind, Tassen, also so Becher, Besteck, alles 4-mal und auch so ein kleines Schneidbrett und ein scharfes Messer und ein Flaschenöffner und da auch ein scharfes noch so ein Kapsel,
ja, so klassischen Picknick-Rucksack, die sind auch gar nicht billig, glaube ich, gell?
Ja, genau. So ein Ding, das ist echt gut. Den haben wir mitgenommen und gedacht, so, ja, top, haben wir alles. Ja, dann frühstückst du, da hast du dreckige Teller. Dann ist der Mittag, da hast du dreckige Teller. Dann holst du dir nachher versehentlich ein Stück Kuchen irgendwo, da hast du dreckige Teller. Und dann willst du noch Abendessen, dann musst du ja 4-mal am Tag spülen. Also, das mit dem Geschirr, das werden wir bald möglichst
Ja, verstehe.
Überdenken müssen. Also da werden wir auf jeden Fall nochmal losziehen und einkaufen gehen. Apropos einkaufen, das bringt mich doch, ich muss jetzt mal den Rücksprung zu den Anfang machen. Also wir sind da hingefahren, hatten zusätzlich zu dem Wohnwagen, auch noch Tisch und Stühle gemietet. Also einen Tisch und 4 Stühle und diese Außenspiegelverbreiterung, die du da an die Spiegel machst.
Ja.
Sonst darfst du ja nicht fahren und ich habe auch festgestellt, dass die durchaus ganz sinnvoll sind, weil man sieht einfach doch mehr.
So. Ja.
Auch wenn die auf der Autobahn hart vibrieren, man kann zumindest erahnen, wo da jemand ist oder ob keiner da ist. Und dann sind wir da und kriegen den ganzen Wohnwagen erklärt und dann denkt auch noch irgendjemand dran, da uns die Tisch und Stühle reinzuräumen und dann holt er noch die Spiegel und naja, hier mach mal dran, ich hab keine Ahnung, wie das geht. Ja, aber festziehen, das müssen Sie machen, weil sonst mache ich da irgendwas kaputt. So, ja, komm, heul nicht, mach. Ja, und das Auto, also der Touran, der hat, die Kanten von den Spiegeln sind zulaufend. Und wenn das zulaufend ist, kannst du da halt nichts dran schrauben, was irgendwie Last tragen soll. Also du hast es von vorne so ganz leicht berührt, dann kam dir der Spiegel schon wieder entgegen. Das heißt, wenn ich losgefahren bin, wäre und bei, weiß nicht, 50 km/h oder so, wäre mir dieser Spiegel wieder runtergefallen. Ja, gut. Dann habe ich mir gedacht, okay, fahre ich einfach so bis nach Hause und fahre dann nochmal los und kaufe mir irgendwo Spiegel und gut ist. Dann habe ich nachgeguckt, kostet 15 Euro und ach nee, komm, wir machen es anders. Wir fahren jetzt irgendwo hin, holen diese Spiegel, dann fahre ich die nach Hause und entweder hole ich dann den Wohnwagen nochmal, der ist in Darmstadt, also 40 Minuten ungefähr südlich, also hinter Darmstadt, also 40 Minuten Anfahrtsweg und einmal quer durch Darmstadt. Fürchterlich, also entweder hole ich ihn oder, keine Ahnung, wir fahren am nächsten Morgen ans Auto einfach randvoll mit allem Scheiß und fahren runter und räumen dann ein und fahren dann halt von da aus direkt los. Und dann sind wir einkaufen gegangen, dann haben wir festgestellt, so Töpfe, so für Gas. Haben wir eigentlich gar nicht so.
Also was macht eure Töpfe zu Ungas-Töpfen? Also Plastikgriffe oder was?
Ja, ja. Die haben so, genau, die haben so Plastik, die an der Seite dann abgeschmolzen wären. Ich weiß, meine Mutter hatte früher auch einen Gasgrill und dann siehst du halt Gasgrill, Gas Herd. Ja. Und du siehst es halt, die Töpfe, die alt sind, die haben halt, die sind halt unten alle so ein bisschen angeschmort.
Ja, die Plastikgriffe manchmal, wenn es zu heftig aufdrehst, ne, dann.
Ja, also keine Ahnung, ob das jetzt schlimm gewesen wäre oder nicht bei irgendwie einer Woche und dreimal kochen oder so. Jetzt hast du mal gesagt, so, ach komm, kaufen wir uns da hier noch so leichte Kochtöpfe fürs Camping, die dafür gemacht sind, kaufen wir noch dazu, passt doch. Und kaufen wir uns noch diese Spiegel, dann stand noch da, überlegt, Grill, braucht man einen Grill? Ja, wäre schon praktisch. Wir haben ja hier den großen Grill, aber den willst du ja dann auch nicht mitnehmen.
Du hättest einfach hier vorbeikommen müssen. Ich hätte das Auto voll gemacht.
Ja, aber das wäre, also, das hätte ich ja zeitlich überhaupt gar nicht mehr hingekriegt. Ja, was hast du für einen Grill?
Ich habe den Son of Hibachi.
So ein viereckiger, oder?
Das ist so ein Ding, was der klappt, wie soll man das erklären? Der besteht aus zwei Schalen, die jeweils Kohle tragen können und ihrerseits jeweils einen Rost haben, der sie nach oben hin sozusagen abschließt. Und diese beiden Schalen kann man dann,
ach, das kann man so zuklappen.
Ah. 90 Grad nach oben zuklappen. Dadurch ist er dann in dieser Form, wie er verpackt wird. Aber er ist auch gleichzeitig in einer Form, in der er sein eigener Anzündekamin ist.
Mhm.
Und dann machst du die Kohlen da schon mal rein, genau da, wo sie später sein müssen, nämlich in diese Schalen und klappst ihn zusammen mit den Rösten drin und dann machst du Feuer unten drunter mit einem Anzünder, mit diesen komischen weißen Paraffin-Dingern. Meinetwegen kannst du auch oben noch ein bisschen Flüssigkeit reinjauchen, wenn du willst. Ich mache meistens beides. Und dann machst du Feuer an unten drunter und dann hat er diesen Anzündekamin-Effekt und gleichzeitig brennt er dir die Roste mit 10.000 Grad, wie heiß es da innen drin wird, während dieser Anzündekamin-Effekt läuft, brennt er dir die Rost von allem frei, was du da vielleicht von vor 2 Jahren noch dran kleben hast.
Mhm.
Und dann machst du ihn auf, feudelst einmal die Asche von den Rosten und kannst losgrillen. Und am Ende klappst du ihn wieder zu und packst ihn in die mitgelieferte Fiberglas-Tasche. Also es ist so eine Tasche aus so einem Fiberglasstoff. Sollte man nicht innen anfassen, weil man will das nicht in den Finger stecken haben.
Ja.
Aber du kannst ihn heiß in die Tasche stecken, weil die Tasche halt feuerfest ist. Und dann kannst du ihn, und das ist dann das Lustige, wenn die Kinder im Bett sind, und kannst du dann diesen Grill zugeklappt in seiner Tasche zwischen zwei Campingstühle stellen, dich dann mit deiner Frau in die 22, 23 Uhr Nachthimmel setzen und über euch beide mit dem Grill dazwischen eine Decke drüber werfen, dann staut sich die Hitze, die so aus dieser geschlossenen Tasche noch so rausdrückt quasi, dann ist der wie so ein kleiner Heizofen.
Cool.
Unter der Decke, und dann kannst du da bis 3 Uhr nachts sitzen, ohne zu frieren. Im Gegenteil, irgendwann schiebst du einen Fuß raus, weil du anfängst zu schwitzen darunter.
Okay.
Ist dann sehr lustig noch.
Ja.
Ist ein Campinggrill, der ist sauschwer, also fürs Fahrradcamping oder so ist der vollkommen ungeeignet,
aber
für einen Wohnwagen oder Wohnmobil ist der gut.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob man bei uns, also an diesem Platz mit Kohlegrillen durfte. Ich meine, irgendwo so gelesen zu haben.
Gas ist wahrscheinlich more fancy, da ist schon recht.
Ja, also ich habe auch nirgendwo jemanden gesehen, der einen Kohlegrill hatte und auch nicht irgendwie Rauch gerochen mal. Also kann natürlich sein, dass da Leute auch.
Das kann sein. Manchmal ist das streng geregelt, das stimmt schon.
Ja.
Manchmal gibt es auch so Grillplätze auf den Campingplätzen, wo dann genau gesagt ist, da hinten ist der Grillplatz. Da dürfen Grills auch mit Kohle eingesetzt werden, aber.
Ja, es gab da auch so eine Grillstation, wo du auch einfach Kohle reinschmeißen konntest und Rost und alles
da. Ja, genau, so. Dann ist es meistens so, dann schleppe ich den meistens dahin, grill dann dort und dann muss ich halt irgendwie gucken, dass das möglichst alles gleichzeitig fertig wird und ich dann irgendwie einen großen Teller mit allen Ergebnissen zurücktrage und dann gibt's Essen und dann.
Holst du den Grill wieder ab?
Nö, den kann ich ja zusammenklappen und mitnehmen, das ist ja das Tolle.
Ja.
Das kann ich ja einfach heiß, wie er ist, einfach zuklappen und wegschleppen.
Ja, jedenfalls haben wir uns überlegt, was machst du denn, was kaufst du? Und wir neigen ja dann, was dir vielleicht auch nicht ganz fremd ist, dass man das dann doch schon eigentlich erstmal genau recherchieren will.
Ja, und dann rechts unten kaufen.
Ja, oder zumindest das, was zu allem passt. Kaufen. Und so sind wir dann am Ende ohne Grill losgefahren, haben uns gedacht, naja gut, mein Gott, 3 Tage wird nicht so schlimm sein. Ja, gefühlt roch es halt jeden Tag mittags und abends auf diesem Grillplatz nach Grillgut, auf diesem Zeltplatz nach Grillgut.
Das ist fies.
Und wir haben Nudeln gemacht oder Brot gegessen oder Salat und das war irgendwie blöd. Und du willst dann halt auch nicht in deinem Topf irgendwelche Sachen braten und den ganzen Wohnwagen mit irgendwelchen Fetten überziehen, die dann aus deinem Topf rauskommen. Ja, so haben wir dann, also wir waren irgendwie einmal essen und haben da dann irgendwie gegrilltes oder gebratenes gegessen zumindestens. Ja, nee, aber das war eigentlich ganz gut.
Und aber ihr habt
trotzdem
euch
schade ohne Grill ja, unterwegs.
Aber gemacht. Ihr habt dich von den Widrigkeiten nicht unterkriegen lassen, ist doch schon.
Nee, gar nicht. Nee, auch überhaupt nicht.
Wie hat Schlafen funktioniert? So, also wie auch mit den Kindern, also wie habt ihr das gemacht? Wie viele Betten hat das Ding oder wie ist das Layout gewesen?
Genau, wir hatten vorne zwei Einzelbetten nebeneinander, wo du in der Mitte so ein Lattenrost noch ziehen konntest, wo du so eine große Liegefläche draus machen konntest.
Wie groß ist die dann insgesamt?
Ich glaube, also 2 Meter. 2 Meter mal 2 Meter
schon,
ungefähr.
Schon richtig, also über die gesamte Fahrzeugbreite quasi.
Ja, genau.
Okay, krass.
Ja. Das ist quasi, in der Mitte ist so ein Nachttisch und da ist unten so eine, sieht aus wie eine Schublade, aber da ist halt quasi ein Lattenrost, der rechts und links in so Laufriemen läuft und ziehst einfach nach vorne und dann legst du irgendwie Sachen drauf und dann ist das durchgehend.
Ja, das kenne ich. Das ist dieses Einzelbetten-Layout in den Wohnwagen, in den Wohnmobilen ist ungefähr genauso.
Ja, genau. Und dann hinten da das, diese U-Sofa, mit dem Tisch, da konntest du den Tisch runter machen und da Sachen drauflegen. Und da waren dann nochmal Betten, die irgendwie auch 1,96 mal 1,50 waren oder sowas. Und die Kinder sind halt quasi in den Einzelbetten vorne eingeschlafen, weil man die auch abtrennen konnte. Also konntest du vorne hinmachen. Und dann haben wir hinten den quasi das U und wir saßen halt dann abends noch in dem U und haben da ein bisschen gechillt oder auch draußen, aber es war halt dann doch draußen. Also, weil es jetzt tagsüber schon 15, 18 Grad hat, dann wird es halt nachts auch schnell frisch und ja, im Zweifel Campe darüber und hat uns, das wollten wir auch nicht.
Der Peter.
Ist ja noch ein bisschen gemein. Vor allem, weil wir uns gesiezt haben die ganze Zeit, ganz höflich. Wo war ich? Ach so, ja, und dann haben wir die halt rübergetragen und haben da hinten quasi das Bett für die gemacht und haben aber...
Jetzt fällt mir das gerade erst auf, Camper in Deutschland, da ist man doch eigentlich immer sofort per Du. Also zu siezen auf dem Campingplatz ist mir, glaube ich, noch nie passiert.
Der hat mich gesiezt, da habe ich ihn zurückgesiezt.
Geil. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen, aber das hat mich gerade
verwundert. Ja, alle anderen habe ich auch... Nee, es kam noch einer, kam nochmal angeschlappt, der wissen wollte, ja, das ist doch ein Knaus 550 EU oder UE, nee, wir hatten EU. Sind Sie denn zufrieden damit? Ich so, das ist jetzt der dritte Tag und das ist der dritte Tag, dass ich überhaupt campe. Ich finde den cool, aber ich glaube nicht, dass das eine ehrliche Meinung ist.
Genau.
Und dann habe ich meiner Frau erzählt. Ah, Mensch, hättest du mich doch geholt. Ich habe da was zu sagen. Also ich könnte dazu doch was sagen. Dann kam er irgendwie 2 Tage später, kam er wieder vorbeigelaufen. Ha, hier, meine Frau möchte dazu was sagen. Die hat eine Meinung dazu. Ja, meine Frau hat auch immer eine Meinung zu allem. Und dann haben die beiden sich sehr intensiv über den Wohnwagen unterhalten. Also war jetzt gar nicht so gemein, wie es jetzt klang. Aber
das ist gut. Ja, das gehört auf Campingplätzen immer dazu. Fachsimpeln über die Technik und über vor allen Dingen über die einzelnen Hersteller von so Wohnwagen oder Wohnmobilen.
Ja.
Und über alles, da muss immer viel gefachsimpelt werden. Das ist auf jeden Fall wichtig.
Ja, und total hilfsbereit. Also wir sind da angekommen und dann so, okay, Gott, jetzt muss ich dieses Ding da rückwärts in dieses Dings, in diese Parzelle rein manövrieren.
Oh ja, okay, stimmt, Hängerfahren hat sie ja auch noch.
Ja, Hängerfahren, ganz allerfeins. Vor allen Dingen, dann hole ich den da ab in Darmstadt und dann muss ich halt eine Dreiviertelstunde quer durch Darmstadt fahren. Wir hatten dann uns entschieden im Endeffekt, das hatte ich ja gar nicht erzählt eben, dass wir das Auto vollladen mit all unserem Zeug. Das heißt, unser Auto Oberkante voll, bei den Kindern bis Fußkante voll. Meine Frau saß vorne auch irgendwie in einer Position, alles voll.
Ja, so fahre ich immer generell in Urlaub in meinem ID3, weil
ja halt gut, geht nicht anders. Ja, aber die sind die Menschen halt alle so klein.
Mit dem Touran zu machen ist schon speziell, ja. Also.
Ja, Vor allem, wir haben halt keine Gepäcktrennnetz. Das heißt, wir mussten da dann auch noch irgendwie Sachen oben quer reinsperren, dass da
ich meine, mit dem
ohne Gepäcktrennnetz bestellen kann. Das verstehe ich auch nicht. Aber
kann man das nicht nachrüsten? Geht das nicht?
Ja, für 2.500 Euro oder so.
Ach du Scheiße.
Weil das muss in der Karosserie verankert werden.
Okay.
Und dann musst du halt den ganzen Himmel rausmachen, dann musst du es
verankern,
dann musst
du das durch. Da oben diese Löcher, wo das reinkommt. Ja, genau. Verstehe.
Nee. Ja, vielleicht gibt es ja demnächst ein neues Auto, aber das setze ich damit so weit.
Kannst du da oben dran spaxen, einfach.
Ja, hätte ich auch gemacht. Starke Magneten und dann fertig.
Zurück zum Thema. Du bist genau, mit dem vollgeballerten Auto.
Vollgeballerten Auto, Kinder natürlich aufgeregt und dann fahren wir da irgendwie eine Stunde oder 50 Minuten quer dann nach Darmstadt, dann laden wir dieses ganze Auto voll, was ja auch irgendwie eine halbe Stunde dauert oder was. Auch so, dass du das dann das Gewicht richtig hast, dann koppelst du den an, dann schraubst du die ganzen Füßchen hoch und schließt ab und machst das und das. Das ist ja alles.
Hatten die da so eine Waage, dass du irgendwie so Stützlast wiegen konntest, da, ob
das richtig verteilt ist? Der hat in diesem Rollrad vorne eine Stützlastwaage drin.
Ah, das ist ja cool.
Und die haben wir dann auf 50 bis 70 Kilo oben gehabt und ja, der kann, glaube ich, 100 kann unserer. Und ja. Und dann sind wir losgefahren und dann mussten wir halt auch wieder quer durch Darmstadt durch mit diesem Ding hinten dran. Ich fahre das zum ersten Mal und hinten zwei aufgeregte Kinder, denen aber jetzt schon langweilig ist.
Wo war dein Puls? Was hat die Apple Watch gesagt?
Es war aufregend. Und vor allen Dingen, wir haben halt dann beide quasi das Auto gefahren, so geguckt und okay, jetzt weite Kurve fahren, so einfach um sich diese ganzen Sachen zu vergewissern und
vergegenwärtigen, worauf man achten muss.
Okay, und wo gucke ich hin, wo mache ich das? Jetzt biegen wir hier rechts ab, da kommt einer entgegen, okay, der ist durch, jetzt aber weit fahren und dann da und pass auf, dass der hinten nicht den erwischt und genau, sind wir da halt zu zweit quasi das Auto gefahren, weil wir miteinander und auch von hinten schrie es halt, mir ist langweilig und ich möchte iPad gucken, ich möchte das machen und gib mir meinen Toni wieder und so. Das war schon.
Gottes Namen, nehmt das iPad, guckt, was ihr wollt.
Seid ruhig. Bei der letzten Fahrt auf der Rückfahrt hat die irgendwie gleich am Anfang in so einer kurvigen Strecke was geguckt und wir haben dann irgendwie 17 Mal angehalten, weil der schlecht geworden ist.
Ach so, ja.
Das heißt, fies, ja. Das machen wir nicht. Da wird nichts geguckt, bis wir nicht auf der Autobahn sind. Und als wir dann so die ersten 10 Kurven und mal so 20 Minuten gefahren, dann hast du auch so ein bisschen, zumindest ein bisschen Gefühl, so okay, es wird nicht ganz schlimm, es wird nicht ganz katastrophal. Und ja.
Du möchtest halt nicht irgendwo versehentlich in eine Sackgasse reinfahren und wenden müssen oder so, ne? Das muss man schon verhindern.
Genau das oder sonstige Sperrenzchen da machen müssen. Ja.
Enge Baustellen auf der Autobahn gehabt?
Ja, aber dann fahre ich auf der rechten LKW-Spur und dann ist mir es ja auch egal. Also.
Und ansonsten Tempomat 85 und gib ihm.
Nee, der hatte eine 100er Zulassung. Das heißt, Tempomat 100 und dann hinter einem LKW mit 94 hängen bleiben und dann denken, naja, also, 104 kann ich fahren, dann habe ich 10 km/h Geschwindigkeit, das reicht. Und dann machst du Elefantenrennen und denkst dir so, oh, jetzt bist du das Arschloch, was sind alle blockiert.
Man hat dann sofort Stenkelfeld im Ohr, so bis kurz vor die österreichische Grenze werde ich das Fahrerhaus erreicht haben.
genau so. Nee, aber also 10 km Geschwindigkeitsüberschuss ist dann doch schon ordentlich, das reicht dann und dann kommst du auch gut an denen vorbei und dann
da muss man sagen, ist ja immer geil, wenn man sonntags fährt, ne? Für sowas.
Aber ja.
Den Luxus kannst du dir halt auch nicht immer raus.
Ja, wir sind Samstag hingefahren, da ging's schon. Da waren schon weniger LKWs auf der Straße unterwegs. Freitags zurück, da war es halt echt voll. Also da habe ich echt viel überholt. Und irgendwie. Also das war, also die Fahrt, ich war auf dem Rückweg, ich war so platt. Als wir angekommen sind, das war mega anstrengend. Und Hinweg ging's irgendwie. Da habe ich mich dann irgendwann so, okay, wir sind jetzt in Urlaub, wir können jetzt 100 fahren oder vielleicht auch 90 und es ist mir eigentlich auch egal und sollen die anderen 30 beschweren, dass es einfach viel zu lange dauert und alles langsam ist, aber ich habe Urlaub, macht ihr, was ihr wollt.
Ja, vielleicht kommt man ruhiger an, wenn man sich in sein Schicksal fügt und einfach die 94 von dem LKW vor einem akzeptiert und dann einfach.
Ja, aber dann kommt ein Berg und dann fährt er halt 83 und dann habe ich halt auch Puls.
Ja gut, wenn du dann genug PS hast, um am Berg noch 104 zu fahren, dann ist dein Geschwindigkeitsüberschuss aber schon wieder so, dass du dir nicht so schäbig vorkommst, ja, wenn du ihn dann überholst.
Ja, und viel von der A5 nach Süden ist halt irgendwann dreispurig und dann geht das auch.
Ja.
Also dreispurig, ja, finde ich jetzt auch nicht so problematisch, da auch mal eine Mittelspur zu überholen. Und ja, also 190 PS hilft natürlich da.
Klar.
Also das macht es schon einfacher. Aber es gab so Situationen auf dem Beschleunigungsstreifen und leicht bergan. Und du latscht halt rein bis zum Kickdown. 60, 61, 62, 63. Alter, mach was! Also,
ja.
Leg mal, ja, Schippe nach. Das war echt krass.
Ja, also ich habe noch keine Erfahrung mit Elektro und Anhänger, weil meiner hat ja keine Anhängerkupplungszulassung. Gibt's ja nicht für einen ID3.
Nee. Ja, auch, ich weiß nicht, ob man das will.
Ja gut, also du lädst halt öfter, ne? Aber ich glaube, bis runter in Schwarzwald würde schon noch gehen. Also
ja, aber trotzdem, du lädst dann dreimal und jede Ladestation dauert ja schon irgendwie eine Stunde, weil, nein, du ja rausfahren musst. Nein. Dann musst du das Ding abkoppeln. Du kannst ja nicht mit Gespann an so ein Ding anfangen.
Nee, habe ich auch schon gesehen. Kommt auf die Ladesäule an, wie sie steht und so. Ich habe auch schon Leute gesehen, die tatsächlich mit Hänger dran an die Ladesäule gefahren sind.
Okay.
Es kommt immer auf die Autobahnraststätte an. Es gibt natürlich welche, wo das nicht geht, ist schon klar. Aber wenn du Glück hast, gibt es auch welche, wo das funktionieren kann.
Okay.
Und an den neueren Ladeparks dürfte das sogar ziemlich gut gehen. Also so ein ENBW-Ladepark oder sowas hast. Weiß jetzt nicht, ob da auf dem Weg nach der A5 einer wäre, aber es gibt so ein paar neuere Ladeanlagen, meistens auf so Autohöfen. Da sind die Dinger so, dass du sie theoretisch fast sogar mit dem LKW anfahren könntest. Also gibt's nicht, ist nicht, ja, überall so. Also gibt sicherlich eine Menge Probleme, klar. Aber ein paar würden mir einfallen. Geiselwind zum Beispiel, Ohrenbach, wo das funktionieren kann. Aber ja, muss man dann Glück haben, dass
es, ja, passt. Ja, gut. Es kommt.
Nee, ich meinte nur von der Beschleunigung her, so, weißt du, da hast du natürlich dann Drehmoment und so. Da
ja,
würde ich mal sehen wollen, wie das geht, ob man damit einigermaßen raufkommt auf die Autobahn. Weil, ja, Power haben sie ja schon, die Elektrodinger.
Ja. Ja, die anderen Male gingen auch. Also, wenn du eben drauf fährst, da geht es auch. Da kommt der ordentlich aus dem Quark. Ja, dann waren wir da angekommen, eben die Einparkaktion. Und naja, so mehr schlecht als recht ist da irgendwie schräg reinrangiert. Ich habe leider diese Anspax-Kupplungsdings nicht losgemacht, also wo der so richtig gut sich rangieren lässt. Wie heißt das denn? Die Anti-Schlinger-Kupplung ist das? Du machst nach oben so ein Ding drauf. Ja, ich glaube, Anti-Schlinger, dass der so richtig ranzieht. Dann kannst du besser, wenn du das losmachst, dann kannst du besser den um die Kurve schieben. Habe ich dann, als ich den zurückgebracht habe, habe ich das dann hochgemacht und ja, dann fährst du den halt viel besser um die Kurve rückwärts. Und er stand irgendwie so halb schräg drin und dann, ja, okay. Und dann kam aber sofort irgendwie aus drei Nachbarwohnwagen, kamen Leute so, ja, kein Problem, hier, komm mal, ich helfe euch, kuppel mal ab, wir schieben den schon hin. Und dann haben wir den halt so 90 Grad zur Parzelle gestellt, weil wir dachten, das wäre ganz nett. Und dann guckt halt die Deichsel vorne irgendwie 1,5 Meter in den Weg raus. Und dann, das können wir wohl eher nicht machen. Und dann haben wir irgendwie mit 4 Mann das Ding wieder vorgezerrt und dann nochmal parallel rückwärts eingeparkt und dann stand er halt so wie auch auf dem Foto, was du gesehen hast zum Beispiel, oder?
Ja, hab ich noch kurz überlegt, als ich das erste Foto gesehen habe, sah man den Weg nicht. Da hatte ich noch gedacht, warum stehen sie so rum? Dann haben sie ja auch nach vorne so offen, da können ihnen ja alle Leute immer auf den Esstisch gucken. Aber dann auf dem gab es irgendwann noch ein anderes Bild, wo man sah, wie nah der Weg dran ist und dann dachte ich, ja, okay, da hast du wahrscheinlich keine andere Wahl. Man sah ja, auch dein Auto, was mit der Nase schon bis zum Wegrand stand, dann war der Hänger mit Sicherheit länger als dein Auto mit Deichsel und allem.
Ja, das war viel zu lang. Wir hätten ihn dann vielleicht rückwärts da reinschieben können, also quasi mit der Deichsel.
Die Deichsel ins Gebüsch finden
irgendwo. Einfach ins Gebüsch und ja, aber wenn dann halt von unten, das war dann so, weiß nicht, Meter tiefer oder zwei, wenn dann da irgendeiner seinen Anhänger ungünstig gegen unsere Deichsel gefahren hätte, das ist ja alles blöd geworden.
Ja, und dann kriegst du ihn da im Zweifel nicht mehr raus, wenn es so sein sollte, dass er sich da nicht rausschieben lässt, weil er zwischendurch irgendwie wegen Regen im Matsch versinkt oder so,
ja,
kommst du mit dem Auto nicht an die Deichsel dran.
Ja,
das willst du nicht haben.
Nee, das war ein bisschen. Was halt blöd war, hinter unserem Wagen waren dann so Büsche und immer wenn du hier Klo und Wasser und so, standst du immer in diesen Büschen drin, was ja normal kein Problem ist, außer es hat halt irgendwie in den letzten 2 Stunden geregnet und dann bist du halt einmal mal wieder klatschnass geworden.
Ja, scheiße. Ja, Chemieklo, ein schönes Thema. Wie bist du denn damit klargekommen?
Das ist super entspannt.
Ja, ist eigentlich kein Akt, ne?
Ganz schön langweilig.
Ja.
Ich habe immer die Kinder mitgenommen, die fanden das auch super lustig.
Und Gaga schütten.
Super. Ja. Ja.
Ja, es ist unproblematisch, das stimmt.
Ja.
Aber da haben ja viele Leute irgendwie so Angst vor, keine Ahnung.
Ach, das ist
also unbegründeterweise.
So, ja, du ziehst es raus, du fährst da hoch. Du drückst da, musst halt rechtzeitig auf diesen Knopf drücken, sonst blubbert es ein bisschen und dann. Ja, das ist alles sehr unproblematisch und ja, spielst noch einmal nach. Und natürlich, wenn du da jetzt jeden Tag so eine Krokodilwurst ab sein muss, wie der Christoph das immer hier kundtut.
Der macht das ja nur alle dreimal die Woche oder so.
Alle 6 Wochen, ja, legt ein Ei. Ich freue mich jetzt schon auf die Geschichte nächste Woche.
Ich bin nicht sicher, ob ich mich darauf freue, aber hey, lass
das mal so super angucken. Geschichte werden.
Ich bin jetzt übrigens beim Whisky.
Sehr gut, ich habe nicht nachgeschenkt, mir war es dann doch hinten raus zu süß. Vielleicht muss ich das mal. Ich glaube, ich mische das irgendwann mal mit irgendwas anderem. Das könnte spannend werden, also als gesüßte Spirituose. Ja, wir haben dann irgendwann noch familienintern entschieden, dass wir auch tagsüber versuchen, dann doch eher auf das Campingwagen-Klo zu gehen, also nicht Campingplatz-Klo zu gehen und kleine Geschäfte nicht mehr im Wagen zu lassen, weil sonst muss ich ja jeden Tag laufen. Und da müsste vielleicht auch jemand anders aus der Familie laufen und das wurde sich dann einstimmig gegen entschieden.
Mit einer sanften Drohung war das Thema vom Tisch.
Ja. Jetzt haben wir noch final das Thema Kaffee. Wir sind angekommen, irgendwie nachmittags um 3 oder so und dann so, ach komm, jetzt machen wir erstmal einen Kaffee. Wir hatten unsere Bialetti dabei, dachten, ah ja, irgendwie haben wir vorgemahlenen Kaffee gekauft, passt schon. Und Frau ist drin, ich war noch draußen, wahrscheinlich wieder die Markise raus oder reinschrauben. Irgendwas mache ich da immer.
Oder mit deinen Schuhen hadern.
Oder mit den Schuhen schimpfen, ja. Und da waren sie ja noch intakt. Oder mich mit Peter und der arme Mann, so viel habe ich gar nicht mit dem geredet.
Er hat jetzt hier unter den Bus geworfen. Egal.
Und kommt sie raus. Sag mal, wo hast du denn den Filter hin? Welchen Filter? Ja, von der Bialetti, also dieses
Schnüssel. Einsatzding mit dem Schnüttel
genau,
unten dran.
Genau, da wurde die Kaffee. So, keine Ahnung, ich habe das mitgenommen und eingepackt, was da oben war. Ja.
Da.
Wir hatten keinen.
Ja, so macht die Bialetti dann nicht viel.
Nee, das war echt
schade. Jetzt kommt die Lösung, jetzt bin ich gespannt. Seid ihr losgegangen, habt eine neue Bialetti gekauft?
Es gab keine Bialetti.
Dann habt ihr eine, warte, lass mich überlegen. Wir haben auch schon viele Kaffeemaschinen im Urlaub gekauft.
Kommst du eh nicht drauf, weil so außerhalb deiner Zone ist, glaube ich.
Echt? Da habt ihr so eine Filtermaschine für 39 Euro?
Nee.
Eine Chemex?
Weiß ich nicht, was ist, nein.
Ja, okay, dann erzähl einfach.
Wir haben so eine ökologisch bessere Nespresso gekauft. Die jetzt keine Kapseln, sondern Kugeln hat, die mit hier Seealgen ummantelt sind, wo dann der gemahlene Kaffee da drin ist. Und dann schmeißt du oben Kugeln rein und drückst halt drauf und es kommt halt Espresso oder Kaffee oder sonst irgendwas raus.
Die Seealge löst sich mit auf, schmeckt dann immer ein bisschen nach Fisch, aber hey,
Salz.
Für die Umwelt.
Wenn du an den Kugeln leckst, ist es salzig und nicht kaffeemäßig. Und wenn du genau wissen möchtest, wie es schmeckt, hier James Hoffmann hat ein Video über dieses Ding gemacht und eben auch diese Kugel gegessen.
Ach ja, stimmt, das Video habe ich sogar gesehen, jetzt wo du sagst. Jetzt wo du sagst, Kugeln essen.
Einer muss ja diese Kugeln essen. Und naja, damit ihr das nicht machen müsst, ich mach's halt für euch. Und dann beißt er in diese Kugel rein.
Das stimmt, das habe ich sogar gesehen.
Ja.
Ja, und wie ist das so?
Also gut.
So vom Handling und vom Kaffee?
Handling total einfach, also wie Nespresso auch. Ich hatte ja auch eine Zeit lang Nespresso.
Das ist sogar noch einfacher, ne? Man kann die Kugel ja, also man kann es ja nicht falsch rum. Das ist ja dann Kugel genau. Ist Kugel, oder?
Genau, du schmeißt sie einfach oben rein, drehst es auf, drehst wieder zu, machst irgend so ein Häkchen runter und dann drückst du halt auf klein oder groß und dann kommt unten wenig oder mehr Kaffee raus. Und der Kaffee ist auch vernünftig. Also war einfach ein guter Kaffee, aber du hast halt da so ein riesen Maschinchen rumstehen. Das ist jetzt auch mit nach Hause gefahren und steht halt hier und ist jetzt eventuell unsere Camping-Kaffeemaschine.
Elektrische Kaffeemaschine im Campingurlaub haben wir uns noch nie getraut, obwohl wir tatsächlich aus früheren Zeiten zwei alte Nespresso-Maschinen besitzen. Also ich habe in die Ehe eine mitgebracht und meine Frau auch. Und seit wir hier zusammen wohnen und verheiratet sind, da haben wir die nicht mehr verwendet, aber die sind irgendwo. Und wir haben sie aber noch nie, also das Konzept, dass wir die zum Camping mitnehmen, vor allem auch, weil wir mit dem Wohnwagen ja auch, speziell wenn wir auf längeren Reiserouten unterwegs sind, ja oft auch stehen, ohne dass wir Landstrom haben. Und klar, wenn du ein sehr teures Wohnmobil hast mit Inverter und sehr dicken Batterien und Solar auf dem Dach und so, dann hast du zumindest mal für ein und zwei Espressos am Morgen auch genug Batteriestrom und über den Inverter, das ist dann auch in 220 Volt verfügbar. Das haben aber die meisten Mietwohnmobile nicht. Und insofern wärst du dann aufs Kaffeemachen beschränkt, wenn du auch Außenstrom hast. Das betraf euch ja heute nicht in diesem Mal, weil ihr hattet ja die ganze Zeit Strom.
Ja, ja. Ich glaube auch nicht, daher, dass wir so wild stehen probieren wollen. Wer weiß. Ich habe auch vor 2 Jahren habe ich gesagt, ich würde nie campen fahren. Wer weiß. Vielleicht zählt mir nächstes wild Jahr stehen, irgendwie.
Wie gesagt, Stadtpark wild stehen in, oder so. In im Sinne von wild, im Sinne von illegal oder irgendwo, wo es dafür nicht vorgesehen ist, ist ja nochmal das eine, aber in Frankreich zum Beispiel sind ja diese Camping-Mobilstellplätze sehr verbreitet, wo halt schon zulässig ist, dass du da stehst und auch gewollt von den Ortschaften, aber dann gibt's halt eventuell keinen Strom. Oder es gibt irgendwie eine Säule mit 4 Steckern und da stehen aber schon 6 Autos und dann kriegst du halt keinen mehr. Und es, ja, musst du da auch keine 2 Euro einwerfen, aber dafür hast du halt auch keinen Strom. Und das ist dann aber auch okay für eine Nacht, weil auf Batterie funktioniert so ein Wohnmobil schon auch. Nur halt die Kaffeemaschine halt nicht.
Ja, genau.
Und deshalb die letzte Kaffeemaschine, die wir im Urlaub gekauft haben, war so eine, ich glaube von Bodum, mit so einem, also so dieses Konzept, wo du oben hast du einen Filter, in dem Fall aus so einem ganz, ganz feinen Metallmesh. Es gibt die andere Variante dann auch, wo du da Filterpapiere einlegst, aber wir fanden die Idee mit dem Metallmesh ganz geil, weil da musst du nichts nachkaufen und kannst es einfach sauber machen und wiederverwenden. Und dann machst du da oben dein Zeugs rein, deinen gemahlenen Kaffee, und das Ding ist dann wie so ein Glaskolben und unten, also so hat eine hat so eine Engstelle in der Mitte. Nee, das ist wie so ein Filter, so ähnlich. Das sieht so ein bisschen aus wie, also ich glaube, die Nerd-Maschine davon wäre entweder die Chemex oder die Hario V6, die nur halt mit einem Dauerfilter.
Okay, alles klar.
Und, oben so ein Trichter, dann so eine Engstelle in der Mitte, wo das dann runtertropft, und dann unten raus wieder so ein Auffangbehälter.
Mhm.
Und das Ganze aus Glas, was jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee beim Camping ist, aber gab halt nichts anderes.
Was soll's?
Muss man immer ein bisschen im Schrank, wenn man die im Wohnmobil im Schrank liegen hat, und die muss dann ja auch die Fahrt über irgendwelche südspanischen Wildpisten überstehen. Da musst du die halt immer irgendwie in Geschirrhandtuch wickeln oder so und dann im Schrank ein bisschen abpolstern, aber das geht schon. Die sollte halt vielleicht nicht irgendwie zwischen den Bratpfannen sein oder so, das nimmt sie vielleicht übel.
Ja,
aber bisher hat die alle Fahrten überstanden.
Ja. Ich habe ja in der Woche, bevor wir losgefahren sind, mir noch überlegt, so was man so kaufen soll, und bin irgendwie, ich glaube, auch über James Hoffmann auf diese Aeropress gekommen. Und war kurz davor, mir so eine zu kaufen. Und weil hier bei Bits und so der
Herr Leo Becker hat auch sehr über Aeropress geschwärmt, ja.
Der Leo oder der Basti?
Der Leo war's.
Ja, okay.
Da habe ich auch wieder mit mir gerungen, ob ich nicht doch mal eine kaufen soll.
Und die kostet halt 30 Euro oder 40.
Ja.
Da dachte ich mir so, shit, hättest du die mal doch noch schnell bestellt?
Das andere Ding, was ihr gekauft habt, war mit Sicherheit teurer, oder?
Ja, es hat, ich glaube, 100 gekostet, aber inklusive, weiß ich nicht, Boden für 2 Jahre Camping.
Ja, die werden aber auch, wenn ihr das nächste Mal campt, schon nicht mehr ganz so frisch und beim übernächsten Mal schon gar nicht mehr so geil sein.
Die sind ja schon verschweißt. Das nächste Camping ist nicht lange hin, das ist die Schlusspointe gleich.
Ah, oh, jetzt bin ich ja, Gott, jetzt habe ich die Pointe kaputt gemacht. Jetzt habe ich die Pointe kaputt gemacht.
Nee, ach, gar nicht. Ich überlege echt, ob ich die einfach trotzdem kaufe, weil ich das Konzept einfach so geil finde und es gerne ausprobieren möchte. Aber es macht halt kein Espresso, sondern es macht halt eher sowas wie ein Filterkaffee.
Es macht Aeropresso.
Und, Entschuldigung. Heute ist der Sendung der schlechten Wortwitze.
Feuern sie nur so raus. Ja, meine Tochter hat gerade ein neues Buch, da geht's um Kackwürste. Und da war von der Kackastrophe die Rede. Also das hat heute schon vor der Sendung angefangen, hier mit den Wortspielen.
Ja, ich glaube, jetzt so langsam ist auch so weit, dass die so Wortwitze verstehen können, zumindest die Große.
Ja.
Vielleicht sollte ich dann doch mal das Neinhorn wieder intensivieren und mal vorlesen. Ich habe es einmal probiert oder zweimal, aber sie fanden es halt einfach nur langweilig.
Ja, dann kannst du ja nochmal versuchen.
Ja, also Aeropress immer noch, vielleicht kaufe ich doch eine und dann entsprechend für den Urlaub vorbereitend auch so eine kleine, irgendeine kleine Mühle noch.
Wie ist denn der Kaffee bei euch in der Firma? Vielleicht ist die Aeropress ja auch da eine Option, wenn ihr da nicht so
trinkt. Ja, ich glaube, ich bestelle jetzt gleich noch eine, wenn du das so sagst.
Ja, weil vielleicht ist das dann so eine Rettung, wenn man im Büro, außerdem kann man sich da so nerdmäßig distinguieren, wenn du so ein Ding dabei hast. Das ist ja ein Conversation Starter auch irgendwie.
Ja.
Also vielleicht möchtest du das ja mal. Ich bin da voll auf deiner Seite. Du solltest das unbedingt bestellen und dann werde ich das über kurz oder lang wahrscheinlich auch tun. Genau. Also bei uns ist immer dieses Filterding, was ich gerade beschrieb, oder halt tatsächlich die Bialetti dann natürlich mit Filter.
Und das hilft, das macht einfach einen besseren Kaffee.
Ja, das haben wir meistens tatsächlich beides dabei. Und dann wird es immer so, je nachdem, worauf man Lust hat, wenn es irgendwie so mehr viel sein soll, dann dieses Filterding, und wenn es mehr so klein und konzentriert sein soll, dann dieses Mokka-Dings aus der Bialetti. Und bisher sind wir damit ganz gut gefahren. Bis auf die Tatsache, dass sie halt so empfindlich ist, weil wir das Glasding gekauft haben. Das war vielleicht nicht so die schlauste Move, aber okay, irgendwas ist immer Käse.
Gibt es ja sicherlich nochmal einen Grund, ein neues Gerät zu kaufen.
Ich entnehme aber deiner Geschichte vorhin mit dem Einparken, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, dass das Ding keinen Mover hatte, sonst wäre das ja alles viel einfacher gewesen.
Nee, Mover hat es nicht, aber ich habe einige sehr beeindruckende Mover-Aktionen gesehen von Nachbarcampern. Das ist schon geil. Mein Bruder hat ja einen Wohnwagen und der hat auch gemeint, der muss im Winter zur Inspektion und da kriegt er auch einen Mover. Wir haben es jetzt im Sommer irgendwie, wollte keiner uns einen anbauen. Naja, okay. Aber verstehe ich total. Also, das ist schon, glaube ich, sehr nice, wenn du so ein Ding hast.
Ah, ja. Und wart ihr so in einer Ecke, wo nur Wohnwagen waren, oder war da auch so Durchgangsverkehr von so Wohnmobilisten, die irgendwie nur eine Nacht bleiben oder so?
Es waren auch Wohnmobilisten und hier so Sprinter umgebaut, Camper-Van-Dinger dabei. So
Vanlife-Hipster?
Ja, genau, mit zwei Kindern in so einem kleinen Ding, wo du denkst, wie soll denn das gehen? Und auch so hier, ich glaube, so ein Ding, was der Holgi hat, waren auch irgendwie ein Pärchen da, die dann hinten so ein, wie heißt denn dieser?
Ford Nuggets oder sowas, ja.
Ja, so vorne sieht es aus wie ein Auto und dann wird es hinten ein bisschen größer. Und dann haben die da noch so ein Zelt da rausgespannt.
Den hat er, glaube ich, nicht mehr. Ich meine, er hat mittlerweile was Größeres. Okay. So, du meinst so ein Hochdachkombi, so einen umgebauten?
Ja, sowas.
Ich glaube, das hat er mittlerweile abgegradet, aber ich bin mir noch nicht 100% sicher.
Keine Ahnung. Jedenfalls hat er, das verbinde ich immer mit dem. Ja, die waren auch, und sie war bestimmt 6. Monat schwanger und ist da immer in dieses Ding rein und raus geeiert, wo ich dachte, oh Mensch, das kann man auch noch gemütlicher machen, aber okay, wenn es euch Spaß macht. Die saßen dann immer in ihren Stühlchen vor ihrem Wagen, weil in den Wagen kannst du ja auch nicht dich irgendwie reinlegen und chillen. Und ja.
Ja. Ja, schon.
Nee, also, aber rundherum hat uns doch deutlich mehr Spaß gemacht, als wir das vorher vielleicht befürchtet hatten oder so. Und wir haben noch während des Urlaubs den nächsten Wohnmobilurlaub gebucht.
Ich brech ab. Ja. Ist das geil. Jetzt, komm, erzähl. Wann?
Herbstferien. Ende des Monats. Nee, Ende des Monats. Herbstferien. So lange warten wir nicht.
Wow. Ende des Monats. Wo geht's hin?
Das wissen wir noch nicht. Aber wir haben das Wohnmobil schon mal gemietet.
Nice. Was hast du gemietet? Welche Größenklasse irgendwie, oder welche Art?
Also so ein Wohnmobil-Dings, nicht so ein Vanlife-Gedönse.
Mit Alkoven oder mit?
Nee, mit Hochbett, aber ich glaube ohne Alkoven. Nee, wie heißt das, nicht Hochbett? Wie heißt denn dieses?
Hoop-Bit, also Hoop-Bit. Hoch und runter fährt.
Ja, genau. Warte, okay. einen, wo ist denn? Knaus Skywave 650. Doch, einen kleinen Alkoven hat er sogar. Aber ich weiß, also, ich habe hier nur so ein Testvideo.
Ein Skywave? Ah, nee, das ist ein teilintegrierter. Okay, ja. Ja, Hoopbed über der Sitzgruppe. Ich verstehe. Klassisches.
Ja. Klassisches. Ich glaube, der ist es. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Aha.
Ja.
Ja, nice.
Um einfach mal auch den Aspekt zu testen, eben diese Sache mit, du kannst nicht immer eben zum Bäcker fahren, was wir echt, wir haben nicht so einen geilen Bäcker gefunden, der so geile Kuchen, so wie selbstgemachte Kuchen haben die gemacht. Und zudem sind wir eigentlich jeden Mittag hingefahren und das kannst du halt mit dem Wohnmobil, möchtest du halt, glaube ich, nicht das Ganze gleich einräumen, dann wegfahren, um dann nur 10 Minuten später oder eine Stunde später wieder da zu sein und alles wieder rauszuräumen und so.
Nee, also da bietet sich natürlich das Fahrrad zu mitnehmen an, aber dazu muss der Vermieter dir natürlich da einen Fahrradträger hinten dran
Den haben wir, glaube ich. Fahrradträger haben wir mitgemietet, aber ist halt die Frage, wie das Wetter ist. Also jetzt, wir waren irgendwie dreimal beim Bäcker und es hat zweimal davor, also dreimal im Regen beim Bäcker und zweimal hat es davon so geregnet, dass wir im Auto halt 10 Minuten gewartet haben, um die, weiß nicht, 15 Meter zum Bäcker zu laufen, damit wir nicht komplett durch Nest rauskommen. Und da möchtest du halt auch nicht 2 Kilometer Rad fahren.
Das ist richtig. Aber da würde ich als Wohnmobilist ja sagen, wieso bist du eigentlich noch an diesem Ort? Setz dich in die Scheißkarre und fahr 200 Kilometer weiter, wo es nicht regnet. Guck auf den verdammten Regenradar, in welche Richtung du fahren musst und mach dich davon.
Da wären wir wahrscheinlich wieder zu Hause gelandet.
Das wäre ja ein Wohnmobilist-Antwort. Ja, das ist natürlich, wenn du was vorbuchst und Wohnwagen, verstehe ich, das ist andere Lifestyle. Aber mit dem Wohnwagen ist das dann halt so, hier ist Kacke, lass uns weiterfahren. So.
Ja, gut.
Dann. Und wenn das dann heißt, okay, müssen wir jetzt nach Frankreich rüber, weil da drüben regnet es nicht, ja, dann ist das halt so.
Ja, nee, aber wie gesagt, das wird Ende September nochmal getestet und dann nächstes Jahr, vermutlich im Frühjahr, will meine Frau unbedingt nochmal einen Niesmann-Bischof, so ein Ding sich mieten und den auch nochmal angucken. Einfach um nochmal so den Luxus zu sehen, was so geht.
Die Dinger zu mieten ist verdammt teuer. Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt, aber die Tagespreise, die da aufrufen, es ist schon, weiß ich, oder wenn sie einen guten Vermieter findet, wo das bezahlbar ist, dann bin ich ganz Ohr. Niesmann Bischof würde ich auch gerne ausprobieren oder mal die entsprechenden Konkurrenzhersteller in dieser Klasse.
Bei uns hier in der Nachbarschaft steht ein Morello.
Naja, Morello Palace oder ein Concorde oder sowas. Da gibt es ja noch einige Hersteller, Frankia, die großen Modelle.
Ja,
aber das sind schon geile Dinger. Aber das ist halt auch hart teuer.
Ja, also. Ich habe auch noch keine Ahnung, was kostet. Vielleicht machen wir es auch nicht, aber so der Traum ist so, mal so ein Ding. Würdest du ja schon gerne mal auch nochmal
angucken. Ich kann sie voll verstehen. Ja.
Auch wenn sie gar nicht fahren darf.
Ja, musst du dann machen.
Ja, geil, oder?
Ja, das ist ja das Schöne. Mir geht das genau so wie.
Den gibt es, glaube ich, auch. Ich glaube, von denen gibt es auch einen mit einer 3,5 Tonnen Zulassung.
Aber das willst du nicht. Also da würde ich wirklich von abraten.
Ja, weil du denn doch fahren will?
Ja, aber du machst dich wahrscheinlich trotzdem sofort strafbar oder du beschränkst dich so hart mit der Zuladung. Also entweder überlädst du ihn. Weil 3,5 Tonnen, was bei so einem ausgestatteten Monster, was soll da an Zuladung übrig bleiben? Du bist 4 Personen und das ist dann wahrscheinlich immer gemessen mit halbvollem oder nur viertelvollem Wassertank und leerem Abwassertank und keiner Klochemie drin oder so, weißt du? Also wenn du das so machst, wie man es, ja, wenn du da noch ein bisschen Wasser drin haben willst, weil du halt vielleicht dann auch am Abend nicht an einem Campingplatz ankommst, wo es Wasser gibt, sondern vielleicht nur an irgendeinem Stellplatz oder so.
Ja,
und dann fährst du halt mit
30 Liter oder 20
da. Ja, oder dann vielleicht doch einfach aus Faulheit das Ding vollballerst, weil du nicht so genau weißt, wie die nächsten 2-3 Abende aussehen und du einfach denkst, ja, ich muss hier irgendwie, wir sind hier 4 Leute, wir brauchen im Zweifel auch ein bisschen Wasser, weil das ist halt irgendwie doch essentiell.
Dann Fahrräder und das ganze Gepäck und der ganze Kinderspielkram und Zeug und toten Teufel. Dann ist er schnell überladen, wenn du Pech hast. Oder du musst halt sehr genau vorher alles abwiegen und gucken, dass du wirklich in den Grenzen bleibst. Oder du machst halt illegal und er ist überladen. Oder du beschränkst dich halt, was dein Gepäck angeht, so sehr, dass du dann am Zielort denkst, die Fahrräder hätte ich jetzt schon gerne dabei gehabt, aber zwei E-Bikes, a 25 Kilo, hat halt nicht mehr ins Gewichtsbudget gepasst.
So viel Schlippis kannst du gar nicht zu Hause lassen.
So ungefähr, ja. Und
ja, das stimmt schon.
Wenn, wenn du es hinkriegst, dass es reingeht, klar, aber stehst du dann vorm Supermarkt und denkst dir, eine Kiste Wasser, geht das? Darf ich die kaufen? Darf ich die reinstellen? Bin ich sicher. So, ja, ist halt ja, so. Ist ja, okay, aber es dürfen keine Glasflaschen sein.
Ja.
Irgendwie so, das ist dann so dieses.
Ja, genau, oder du kaufst halt jeden Tag irgendwie drei Flaschen, fährst halt jeden Tag los, um drei Flaschen Wasser zu kaufen und so ein Scheiß. Nee.
Ja, genau. Also wenn du dann natürlich ein kleineres Modell hast, was jetzt nicht so schon vom Leergewicht her so monstermäßig ist, dann kannst du mit 3,5 Tonnen mit 4 Leuten auch ganz problemlos auskommen. Also sowas, was ihr da jetzt habt, den Knaus, der wird wahrscheinlich genug Luft haben, denke ich mir. Aber so ein Niesmann Bischof, der ist ja vom Start weg größer und die, der
genau, Innenausbau, wir wollen ja eben diese Luxusvariante einfach mal erleben. Und dann kaufst du halt nicht das Kleinste, sondern.
Genau, und in der Luxusvariante ist der, allein der Möbelbau ist wahrscheinlich, das ist nicht so ein dünnes, flimsiges Holz, wie die dann in den günstigeren Varianten auch aus Gewichtsgründen nehmen müssen, sondern es ist dann vielleicht irgendwas Besseres, was Wertigeres, und dann ist da noch ein Fernseher drin und dann ist da noch ein Backofen drin und ein großer Kühlschrank und nochmal eine Flamme mehr am Herd und so weiter. Also all diese Dinge, das macht ja alles Gewicht. Und weiß ich nicht, größere Gastanks und die Warmwasserheizung mit dem Ganzen. Die Warmwasserheizung hat ja auch verlegte Schläuche, wo Flüssigkeit drin ist und so. Das wiegt ja alles.
Ja,
und das summiert sich zusammen. Und wenn dann du akzeptierst, dass du einen anderen Führerschein dafür brauchst und das Ding irgendwie 5 Tonnen oder 5,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht oder sogar in die Richtung 7 Tonnen geht, 7,5, dann darf deine Frau nicht fahren, aber du hast das Problem nicht mehr und du kannst
ja, stimmt schon.
Alles reinballern, was dir so genehm ist und deinen Urlaub genießen mit allem Scheiß.
Ich werde berichten.
Ich bin sehr gespannt.
Möbelbau, das hat mich ja wahnsinnig gemacht bei dem Knaus. Also wir hatten
ist
jetzt
meistens
Knaus,
nicht geil, ne?
Habe ich schon eben gesagt, Südwind 500 EU. Und ja, also dass man da so flimsiges Material nehmen muss, geschenkt, und das ist alles beklebtes MDF oder Spanholzplatten sind, okay. Aber dass sie dann die Löcher, wo sie die Schrauben reindrehen, die auch manchmal an unsinnigen Stellen sitzen und viel zu viele, immer mit so einem scheiß Ding zukleben und es nicht richtig zukleben, dass du immer diese Aufkleber siehst, anstatt einfach, weiß ich nicht, so einen Pin reinzustecken und den abzusägen und gerade abzuschleifen, das hat mich wahnsinnig gemacht. Diese vielen, unendlich vielen Aufkleber in dem Ding, der jeder quasi mit, in meinem Auge, vielleicht ist es nur mein Auge, mit so einer Leuchtfarbe gezeigt hat, Achtung, hier ist übrigens auch noch ein Bohrloch und hier ist ein Loch und da ist ein Loch und da ist ein Loch. Es hat das, also, oh, was soll denn das?
Da bin ich leider bei dir. Möbelbau ist leider in ganz vielen Wohnmobilen nicht so geil.
Und auch manche Sachen nicht so durchgedacht. Also ich war jetzt heute bei meinem Bruder und habe mir sein nochmal angeguckt. Da sind halt so ein paar kluge Ideen drin gewesen, wo du denkst, so, boah, das wäre jetzt echt nicht schwer gewesen. So eine vernünftige Halterung für den Müll in der Nähe der Küche. Warum nicht? Ja. Wir haben halt eine Plastiktüte an irgendeinen buckligen Haken oben hingehängt, wo du, wenn du einmal diese Kugeln lauwarm reingegossen hattest, auch Angst hast, dass dir jetzt gleich der Kaffee entgegenkommt, den meine Frau aber dankbarerweise schon irgendwie an einem Tag mal versehentlich aufs Bett geschüttet hat, auf mein Bett. Das war dann der Tag, wo wir auch gewaschen haben.
Ja, stimmt, das hast du auch noch erzählt mit dem Waschen, ja. Ach, herrlich.
Ja, das war, ja.
War denn der Trockner sein Geld wert auf dem Campingplatz?
Ja.
Oh, immerhin. Ich habe da nämlich schon Sachen erlebt, da zahlst du dann 6 € für einen Trockner und dann holst du deine Wäsche da raus und denkst dir, hat der irgendwas gemacht? Es fühlt sich genauso nass
an. Nee, also war alles trocken, und gerade wenn du halt so Bettwäsche dann trocken kriegen willst und weiß nicht, um 20 Uhr die rausholst und denkst du, so, jetzt würde ich auch gern bald, also um 20 Uhr noch nicht, aber.
Ja, wenn die dann nicht trocken ist, dann ist scheiße, ja.
Ja. Nee, war alles trocken, war alles sauber, ja, das war gut. Ja, zum Glück ist halt echt nur in meiner Bettwäsche gelandet und nicht auf dem Polster von dem. Ja. Ja, die Matratzen waren gemütlich. Alter Schwede. Wir waren ja irgendwie vor 2 Wochen, da habe ich ja erzählt, waren wir in diesem Familienhotel. Da habe ich ja nicht so doll geschlafen und die Matratzen waren auch irgendwie komisch weich und die Kopfkissen waren scheiße und und in dem Wohnwagen, ey, ich habe so gut geschlafen. Das war so entspannt, so gut für den Rücken. Das war ein Traum. Das war wirklich gut.
Das ist doch fein.
Ja, also sehr lohnt.
Ja, Möbelbau ist so ein Thema bei Wohnmobilen, auch wahrscheinlich der Gewichtssache geschuldet und dann genau eben, was ich vorhin sagte, mit der Zuladung in diesen, in der 3,5-Tonnen-Klasse hast du halt oft Möbel, die einfach, ja, nicht nur die Qualität, so, dass dann immer irgendwie nach einer Reise schon das Gefühl hast, so, da hinten diese eine Tür, so richtig geil ist das Scharnier auch nicht mehr da drin verschraubt, so ein bisschen fängt das schon an zu schlackern. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre meiner und der sollte 250.000 Kilometer alt werden, keine Ahnung, wie das gehen soll. So ist nicht meiner und nach 2 Wochen gebe ich ihn weg und dann ist irgendwie okay. Aber
ich hatte halt so das Gefühl, boah, wenn es meiner wäre, da würde ich halt einfach anfangen, nach und nach die Dinge rauszuholen und durch andere Sachen zu ersetzen.
Ja, aber das kann ja auch nicht Sinn der Übung sein
hier,
bei dem
hier Preis. Dann
kannst du dir auch gleich leer kaufen, ne, und selber ausbauen.
Ja, aber dann kann ich halt fahren. Hm. Also zumindest ein paar Sachen haben wir schon gesagt, so, boah, wenn das unsere wäre, dann würden wir anstatt dieser, in dieser U-Gruppe, in der U-Sitzgruppe hinten, da konnte man die ganzen Kissen hochmachen und halt Scheiß einfach reinschmeißen. Aber direkt am Eingang hätte ich halt da ein Loch reingesägt und eine Schublade reingemacht, dass du da zum Beispiel deine Schuhe reinstellen kannst, wenn du kommst.
Mhm.
Und so Sachen. Das gab halt irgendwie keinen vernünftigen Schuh.
Das ist aber auch total üblich, dass Leute ihre Wohnmobile individualisieren. Da bin ich auch immer so ein bisschen neidisch gewesen. Als Mietkunde kommst du da immer so mit dem Vanilla-Produkt an, so wie es quasi vom Hersteller kommt, ohne jegliche Individualisierung. Und dann triffst du so gegenüber einen, der hat irgendwie so, da, also das wäre dann quasi mein Peter gewesen, der hat ein Modell irgendwie von dem gleichen Hersteller ein Jahr vorher und ein Modell kleiner oder so. Und eigentlich habe ich so vom Papier her das geilere Fahrzeug. Aber dann macht er seine Heckgarage auf und hat da einfach mal so Organisationssystem sich reingebaut, weißt du, so Regalzeugs,
ja,
was mit der Decke verschraubt ist und so, mit lauter Kistchen, alle in der richtigen Größe und es passt perfekt in diese Nischen. Und dann ist da sein Fahrrad und es hat einen genauen Halter, wo es exakt an der Wand mit so einem Greifer festgehalten wird, damit es nicht umfällt. Und selbst die Tür, die er aufmacht, ist von innen bespannt mit lauter so Taschen, mit so einem Taschensystem, was er da genau die Größe der Tür angepasst hat. Und du siehst halt so, er hat die Karre einfach schon ein paar Jahre und er hat investiert in das Individualisieren und in das Verbessern von Sachen, die ihn gestört haben oder so. Und dann stehst du daneben und ich mache meine Heckgarage auf, es ist einfach ein leerer, also nicht leer, aber ein großer gähnender Raum ohne jede Struktur, wo einfach alles drin rumrümpelt. Und dann denkst du so, ja, seine ist kleiner, aber ist schon geiler bei ihm.
Ja.
Und das kannst du halt mit einem Mietprodukt nicht machen. Das ist dann halt so, wie es ist. Und insofern, ja, dieser Gedanke, wenn das meiner wäre, dann würde ich. Ja,
meine Frau und ich neigen auch dazu, wenn wir so Sachen sehen, dass wir dann anfangen zu spinnen, was man da machen könnte und auch, was man da alles noch drucken könnte für so ein Ding. Also hier könnte man noch was rein und hier so Trenner und dann so und könnte man Kästchen noch hier machen und so. Das ist, und Haken einfach. Also es gibt viel zu wenig Haken an dem, in dem Ding. Haben schon überlegt, ob wir so Saugnapfhaken einfach fürs nächste Mal kaufen. Weißt du, wo so Handtücher dranhängen kannst, dass du einfach Platz hast in dem Ganzen.
Wir hatten für den Bulli,
20 Napfdinger und dann wird es halt voll genapft. Ja.
Für den Bulli hatten wir so Haken, weil der oben so eine Schiene hatte. Da konnte man einfach so diesen klassischen S-förmigen Metallhaken in die Schiene einhängen und dann hattest du Haken ohne Ende. Und für außen hatten wir so große Napfsauger, nannten sie sich. Auch so einen Haken, den du quasi von außen an das weiße GFK drückst und dann so ein kleines Hebelchen umlegst und dann macht innen dieses Saugding so. Und dann hast du einen Haken, wo du, weiß nicht, 500 Kilo dranhängen kannst oder so, bist du, also die saugen sich fest wie brutal. Und davon hatten wir auch immer ein paar, um sie außen ans Fahrzeug zu knallen, um da irgendwie Sachen dran zu hängen.
auf der Markisenseite dann, wenn man mal irgendwie außen was aufhängen muss. Nasse Wäsche oder so.
Ja.
Neoprenanzüge, so ein Zeug.
Zeug. Ja, ja,
schön.
Ich habe jetzt gesehen, dass es für diese Führungsschienen, wo du das Vorzelt auch so reinfädeln kannst.
Kederschiene heißt sie.
Ja. Ah ja, von mir aus. Gibt's auf Printables oder so Dinger, die du da auch reinmachen kannst, wo dann, weiß ich nicht, Klammern dran sind und Haken und alles mögliche, wo du halt quasi deine eigenen Sachen da noch dranhängen kannst. Wenn du halt kein Vorzelt nutzt, sondern zum Beispiel eine Markise, wie wir das jetzt haben. Oder hatten.
Ja, cool.
Ja.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die 3D-Druck-Community mit der Camping-Community die ein oder andere Überlappung hat.
Ja, klar. Das ist halt einfach. Ja. Passt gut zusammen. Ja, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich bei meinem Bruder war, um den Campingwagen um den Campingwagen. Ich habe dort auch den Campingwagen angeguckt. Der Grund, weswegen ich da war, war, dass nämlich seine Tochter eingeschult, also die dritte, eingeschult wurde. Und du hattest auch gerade eine Einschulung verlebt die letzten Tage. Wie war es denn? Wie gefällt's dir in der Schule, Robert?
Ich war ganz toll. Meine große Tochter ist auch jetzt ein Schulkind. Offiziell hat es noch nicht angefangen, allerdings, also für mich jetzt hier, während wir aufnehmen, steht es noch bevor. Wir haben jetzt sozusagen diese zeremonielle Einschulung schon hinter uns, aber der richtige erste Schultag, der ist morgen. Also wenn diese Sendung jetzt hier gehört wird, dann ist er schon vorbei, aber während wir hier sprechen, ist es noch nicht. Ja, das ist natürlich schon irgendwie so ein Schritt, ne? Also ich meine, ich erinnere mich an meine eigene Einschulung nicht mehr so wirklich viel. Aber natürlich ist es ein Punkt, wenn man jetzt dann Schulkind ist, da, also man merkt ihr an, dass sie sehr aufgeregt ist und dass sie sich auch sehr freut auf diesen neuen Abschnitt. Gleichzeitig aber natürlich traurig ist von den Kindern, Kindergarten, die eben nicht mit in ihre Klasse gekommen sind. Also genau genommen ist ihr allerbester Freund mit in ihrer Klasse, aber ihre allerbeste Freundin ist in einer Parallelklasse gelandet und das ist natürlich dann Freude und Drama zugleich, ne? Weil beide hätte sie natürlich am liebsten gerne in ihrer Klasse gehabt, das hat jetzt halt nicht hingehauen. Wie das genau funktioniert, wie diese Kinder auf die Klassen verteilt werden, da ist, also man darf irgendwie so Personen angeben, man wird von der Schule vorab gefragt, wen man da mit in der Klasse haben will, ob man da irgendwelche Präferenzen hat und dann kann man das angeben und soweit wir das wissen, haben die sich auch alle drei im Kreis rum angegeben quasi. Aber das hat dann wohl in der Auswertung, wahrscheinlich stehen die in der Schule da auch vor einem unlösbaren gordischen Knoten mit all diesen Anforderungen und wie sie dann den dann zerschlagen, das kann er natürlich nicht alle glücklich machen, das ist mir schon klar. Und insofern, jetzt ist ihr bester Kumpel mitgekommen, den sie ohnehin nach ihrer eigenen Aussage dann irgendwann mal heiraten will. Also von daher, so schlimm kann es jetzt nicht sein. Aber die beste Freundin wäre natürlich wahrscheinlich schon auch wichtig gewesen. Die ist jetzt dann halt in der Parallelklasse. Unabhängig davon, jetzt hatten wir diese Einschulungsfeier und das war ganz nett organisiert. Die war jetzt an einem Wochenende.
Die war bei euch an einem Samstag.
Genau, die waren am Samstag, aber es war halt wirklich so nur der zeremonielle Teil. Und das machen die scheinbar an einem Samstag, damit du halt eine höhere Chance hast, weil du ja vielleicht auch die Großeltern und die Eltern und den Onkel und die Tante und so. Also manche bringen da so die ganze Family mit. Wir haben es jetzt auf die Oma beschränkt und der Rest der Family kam dann später für den feierlichen Teil zu Hause. Aber du hast dann halt eben auch die Möglichkeit, jetzt auch für dich selbst als arbeitende Bevölkerung da jetzt nicht Urlaub nehmen zu müssen, sondern einfach an einem Samstag zu dieser Zeremonie, die dann vormittags ist, hinzugehen. Das ist dann halt so in der Turnhalle gewesen oder eigentlich wollten sie es in der Aula machen, aber da sind gerade irgendwelche Umbauarbeiten und deshalb war es dann in der Turnhalle. Die hatten sie so ein bisschen geschmückt und dann war so eine Begrüßungszeremonie und dann so eine Übergabe der Schultüte und damit ein offizielles Willkommen des Kindes in der Schule und die Übergabe der Schultüte fand durch die Eltern statt. Also wir haben die Schultüte am Vorabend hatten wir nochmal so einen Elternabend, wo wir quasi den ersten Elternabend, wo ich die Lehrerin dann auch kennengelernt habe und nochmal Unterlagen und einfach Informationen, dass du so ein bisschen als Eltern weißt, wie das alles ablaufen wird und was du achten sollst und wann der erste Schultag wie und wo und wo das Kind wann sein muss und was es dabei haben muss und so weiter und so weiter. Vieles wussten wir natürlich vorher auch schon durch Schreiben, die wir bekommen haben, aber jetzt war dann halt auch nochmal die Möglichkeit, Gegenfragen zu stellen und
dann da habe ich die Schultüte da mit hingebracht und am nächsten Tag war die dann da in der Turnhalle, lagen die vorne alle auf so einem großen Tisch. Und als es dann soweit war, dass sie dann aufgerufen wurde, konnte dann ein Elternteil, das war dann in dem Fall ich, da runtergehen und ihr die Schultüte vor, ich glaube insgesamt saßen da 2 Klassen plus alle mitgekommenen Eltern und anderen Familienmitglieder, also war schon eine ziemlich volle Halle, konntest du dann vorne auf der Bühne die Schultüte übergeben und das Kind war natürlich mächtig aufgeregt und dann wurde das so nach und nach mit allen gemacht und dann sind die dann, und das war dann schon so der erste Punkt, in ihrem Klassenverband sozusagen das erste Mal als gemeinsame neue erste Klasse, jeder mit Schultüte unterm Arm und wie heißt das Ding, Tornister, wie sagt man heutzutage, Dings,
Rucksack
auf dem Rücken, Rucksack, naja, ein Rucksack ist das ja nicht, wie heißt das denn, Schulranzen, ist glaube ich das Wort. Meine Oma hat immer Tornister gesagt und in einem der Schulunterlagen stand auch Tornister. Fand ich sehr lustig. Ist, glaube ich, aber eher so ein Militärwort, hatten wir hier, glaube ich, schon mal in irgendeiner Ersten Weltkriegsfilmbesprechung. Sind sie dann aus der Turnhalle raus, aber nicht denselben Weg, wie die Eltern gegangen sind, sondern halt nur mit der Lehrerin und ihrer Klasse in die eine Richtung aus der Turnhalle raus, während alle Eltern auf der anderen Seite aus der Turnhalle raus sind. Und dann sind sie zu ihrer mehr oder weniger rituellen ersten Unterrichtsstunde gegangen in ihr Klassenzimmer, haben dann zum ersten Mal ihr Klassenzimmer gesehen, haben sich dort mit all den anderen Kindern, die jetzt zu ihrer neuen Klasse gehören, das erste Mal hingesetzt und haben dann von ihrer Lehrerin wahrscheinlich mal so die ersten Sachen erklärt bekommen, was sich, wo sitze ich denn und wo hänge ich meine Jacke auf und wo treffen wir uns morgens, wo muss ich denn hin und so weiter, wo sind die Toiletten und all diese ganzen Dinge. Genau, und die Eltern hatten derweil die Aufgabe, außen rum zu laufen, weil der Ausgang, wo wir raus sind, da landest du auf der Straße und die anderen, die sind hinten rausgegangen Richtung Schulhof quasi. Und wir durften dann außen rumlaufen und an einem anderen Eingang wieder rein und in der Zwischenzeit haben die dann schon da ihre Unterrichtsstunde begonnen. Und für uns gab es dann Kaffee, Kuchen, Säckchen und Smalltalk mit den anderen Eltern. Und
hurra!
Irgendwann, ja gut, ich meine, wir kannten jetzt da natürlich relativ viele, dadurch, dass die Überschneidung von Kindern, die jetzt aus unserer Kita oder Kindergarten rüber in diese Schule, die ist natürlich ziemlich hoch, weil das liegt einfach direkt nebendran. Ja. Und insofern triffst du halt einfach ganz viele Eltern, die du aus dem Kindergartenkontext kennst, wieder da auf dem Hof. Und dann gibt es natürlich viel so, ja, und wie ist bei euch? Und war sie aufgeregt oder ist er aufgeregt? Und pipapo. Und dann hast du ein bisschen was zu quatschen. Sind die 30, 40 Minuten, die das gedauert hat, dann auch schnell rum. Und dann kommen die wieder raus und sind natürlich alle mächtig stolz, dass sie ihre erste Unterrichtsstunde hinter sich haben. Und dann können sie da noch ein bisschen die Spielgeräte auf dem Schulhof erkunden und du kannst dem Förderverein noch ein Hoodie abkaufen oder noch was spenden oder noch einen Kaffee oder dir noch ein Säckchen reindrehen. Und dann war der offizielle Teil beendet. Und dann hatten wir natürlich noch Familienfeier daheim. Meine Frau hat sich's nicht nehmen lassen, wieder eine riesige Torte bei einer Freundin von uns, Bekannten, die sehr viel Spaß daran hat, wirklich enorm elaboriert geile Torten zu bauen, zu bestellen. Und die,
cool.
Die macht die halt so, lässt sich das auch bezahlen, klar, macht diese Torten sind ja auch sehr aufwendig und vermutlich in den Rohstoffen auch nicht ganz billig. Und macht es aber so für Freunde und Bekannte, wenn es einen Anlass gibt, kann man bei ihr eine Torte ordern. Und das haben wir jetzt schon 3-mal gemacht und das war die dritte jetzt und auch wieder fantastisch. Also sind halt immer Sahnetorten, die sind sehr mächtig. Wenn du da ein Stück isst, dann schiebst du dein Mittagessen auch nochmal 2 Stunden weiter.
Bist auch für eine Woche satt, genau. Aber ja, die Kuchen so muss ja bis irgendwie in 3 Tagen gegessen werden, sonst kippt der nämlich auch.
Ja, ja, das ist schwierig.
Aber man kann sowas einfrieren. Wir haben das mit unserer Hochzeitstorte gemacht und ein halbes Jahr an unserer Hochzeitstorte gegessen.
Die Geburtstagstorte von meinem Sohn, die letzte, aus dem Mai, die liegt auch noch im Tiefkühler. Also das haben wir auch schon gemacht. Die ist da immer noch drin. Zur Hälfte oder so, oder zu einem Drittel ungefähr. Genau, diesmal haben wir es geschafft tatsächlich, weil wir halt auch die Family dann zu Gast hatten und entsprechende Menge an Leuten da war, die sich auf diese Torte gestürzt hat und den Rest haben wir am nächsten Tag gegessen. Also das hat funktioniert. Und ja, war eine schöne Party. Also die Family war dann da und ich habe dann Cocktails gemixt und ich habe gegrillt und ja, war eine gute Party. Und dann ist es jetzt so, wie ich gesagt habe, also das war vergangenen Samstag, jetzt heute sprechen wir hier, ist Dienstag, morgen Mittwoch, also da waren nochmal zwei Werktage dazwischen, wo die Schule vermutlich jetzt so den ersten Schultag für die größeren Kinder, die ja wahrscheinlich in der zweiten Klasse auch noch ziemlich aufgeregt sind, wenn die Schule wieder losgeht und vermutlich einen gewissen Betreuungsaufwand darstellen, zumindest vermutlich am ersten Tag mehr als am dritten, vierten, fünften Tag, wenn sie sich dann wieder langsam eingrooven. Das ist meine Vermutung, warum die das so gesplittet haben. Jedenfalls hat es jetzt nicht direkt am ersten Werktag nach diesem Samstag begonnen, sondern es beginnt jetzt für sie erst morgen am Mittwoch. Warum auch immer. Keine Ahnung, ich habe diese Vermutung, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so das Reasoning dahinter ist. Ist aber im Endeffekt auch egal. Morgen geht es jedenfalls für sie los, ihr erster richtiger Schultag. Und dann haben wir jetzt ein Schulkind. Ist schon spannend.
Ja, krass.
Für dich noch ein Jahr, ne? Und dann geht's bei euch auch los.
Nee, zwei.
Zwei noch? Okay. Dann hast du ja noch mehr Zeit. Ja. Bin auch sehr gespannt, was das so bedeutet. Also liest du dann so Sachen wie, das Kind soll jeden Tag am Vorabend überprüfen, nicht nur natürlich, ob seine Hausaufgaben gemacht hat, sondern auch, ob alle Stifte gespitzt sind oder so. Dann denkst du dir so, ja, das wird das wohl kaum selbst überprüfen. Ich glaube, ich muss mir jetzt irgendwie in meine To-Do-App reinmachen, jeden Tag 18 Uhr überprüfen, ob alle Stifte gespitzt sind und wenn nicht, Kind dazu anhalten, dass es das tut oder so. Sind so Sachen, wo, da habe ich mich doch bisher nicht mit befasst, ob irgendwelche Stifte
spitzen. Wir hatten früher in der Schule, hatten wir irgendwie am Pult oder so einen Spitzer, wo man hingehen konnte und seinen Stift spitzen konnte. Fertig.
Ja, wahrscheinlich gibt's das da auch irgendwie, aber vielleicht sind die dann handwerklich noch nicht so geschickt, das zu machen oder die Befürchtung besteht bei den Lehrern, dass das dann zu Chaos führt, wenn die alle immer stumpfe Spitzerstifte haben. Ich weiß es nicht. Es gab ja auch so eine Liste mit Sachen, die man so haben muss. Und da stehen ja schon geile Sachen drauf. So. Also da hast du dann den Block mit der Lineatur und den Block mit der Lineatur. Ja, ja. Das verstehe ich ja noch soweit. Und dann irgendwie ein Malblock DIN A4 mit 80 oder 90 Gramm pro Quadratmeter und dann einen Block mit DIN A3 und der muss aber 120 Gramm pro Quadratmeter haben und noch ein Block, der ist auch wieder DIN A4, aber der hat eine andere Grammatur, ist aber auch im Wesentlichen nur weißes Papier, aber der muss auf beiden Seiten, also wie nennt man denn das, da wo die Papiere zusammengeklebt sind. Das gibt's doch so dann, dass es auf einer Seite geklebt ist oder oben, wo du es abreißt. Und dann gibt's aber auch die sind auf beiden Seiten geklebt. Da musst du dann irgendwie wie mit so einem Brieföffner dazwischen, um das abzumachen. Ja. Aber dafür knickt dir das nicht so um und so. Und da gibt's dann ganz genau die Vorgaben und dann diese Einschlagfolien für wo so ein Block oder so ein Heft oder sowas eingeschlagen wird. Da ist dann ganz genau vorgegeben, welche 6 Farben du kaufen musst. Klar, so wenn man so drüber nachdenkt, versteht man wahrscheinlich, warum das gemacht werden muss. Klar, so ein Kind kann nicht lesen, du kannst da zwar vorne Mathe draufschreiben, das wird es aber nicht lesen können in der ersten Klasse.
Ja.
Insofern muss dann schon irgendwie klar sein, wenn die Lehrerin sagt, holt jetzt den roten Block raus, dass die dann alle den roten Block rausholen. Aber da hatte ich vorher auch nicht so drüber nachgedacht und dann stehst du da, also es muss jetzt lila und grau und hellblau und dunkelblau und irgendwas. Und dann stehst du da bei Amazon und denkst dir, was, das hier, das falsche, ja, da ist so ein Z, aber da fehlt das lila und da ist, oh. Und ja, ich habe dann, glaube ich, so eine Stunde damit verbracht, vor ein paar Wochen in Amazon eine große Bestellung zusammenzuklicken, um all diese Produkte, die da gelistet waren, so wie sie mir aufgetragen wurden, in diese Bestellung zu klicken. Amazon hat dann auf diese eine Bestellung mit insgesamt 12 Paketen geantwortet. Ich war mehrere Tage hinweg. Das ist halt typisch Amazon. Das war irgendwie auch zu erwarten, dass das passieren würde. Aber von daher, ja, es war im Endeffekt eine Stunde Aufwand, das zusammenzuklicken. Ich hätte wahrscheinlich auch hier in den örtlichen, weiß ich nicht, ich will jetzt keine Markennamen nennen, naja doch, ich habe Amazon gesagt, MacPaper oder sowas rennen können und wer weiß, da hätten die es vielleicht nicht alles gehabt oder nicht so gehabt, wie es da dreht, vielleicht hätten sie es auch gehabt, keine Ahnung, aber im Endeffekt war es mir vom Schreibtisch aus bequemer und dann kam der ganze Käse hier an und dann wusste ich zumindestens, diesen Zettel haben wir abgehakt, da ist alles vorhanden und da kann man uns jetzt nicht vorwerfen, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein soll.
Mhm.
Folienstifte, die wasserlöslich sein müssen, aber der eine muss blau sein und der andere schwarz und ja, find das mal alles.
Ja, sicherlich.
Ja. Tja, also ich bin gespannt, wie das wird, so mit Hausaufgaben und natürlich irgendwie auch das Thema Schulweg, alleine gehen,
Sie hat natürlich im Rahmen vom Kindergarten so eine Schulwegsprüfung gemacht, wo sie so ein bisschen Verkehrserziehung genossen haben. Wir haben das natürlich auch versucht, so selber noch weiterzumachen und ihr so ein bisschen zu versuchen, die Sicherheit zu geben, wie man über eine Straße und über einen Zebrastreifen kommt.
Mhm.
Aber ich weiß ja nicht, wie viel Erfahrung ihr da schon gesammelt habt. Die Autofahrer sind natürlich eine unberechenbare Masse und also so richtig geil fühle ich mich dabei nicht, sie alleine auf diesen Straßenverkehr loszulassen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie das schon gut genug kann. Und ich möchte sie auch nicht unter dem Auto rauskratzen. Also
ja.
Ich will natürlich aber auf der anderen Seite auch nicht der Helikopterpapa sein, der sie dann irgendwie bis zur 4. Klasse mit dem SUV auf den Schulhof fährt. Gut, zum anderen habe ich kein SUV, aber so, you get the point. Irgendwo wird da jetzt mal der Punkt kommen, wo man dann auch diesen mal loslassen muss und das Kind alleine zur Schule schicken muss. Allerdings, ja, wir haben hier eine Baustelle und ich sehe jeden Morgen dann hier die Kieslaster vorbeibrettern und die fahren da hinten in der 30er-Zone alles, aber nicht 30. Wie das wird,
ja,
werden wir sehen. Also es könnte alles sehr spannend werden.
Ja. Ja, bei uns ist es auch so, dieser Weg da hoch zur Schule, gut, das ist dann irgendwo eine Ampel und so, geht schon, das muss man ja auch erklären und den Weg laufen wir auch zum Bäcker recht regelmäßig, aber trotzdem irgendwie schon so, ja.
Ja. Während wir hier sprechen, habe ich gerade zwei E-Mails von Facebook bekommen.
Von Facebook?
Ja, jemand versucht in mein Konto zu kommen.
Oh.
Und hat auf den Passwort zurücksetzen Link geklickt und jetzt habe ich hier diese Codes, die man dann da bekommt, damit man das Passwort ändern kann. Ich dachte zuerst, es sei Spam, aber der Link für klicken Sie hier, um Ihr Passwort zu ändern, der führt tatsächlich zu www.facebook.com/blablabla. Und ansonsten sieht die, wenn man sich genauer anguckt, die Mail auch ziemlich legit aus. Also viel Spaß beim Weiterprobieren an meinem Facebook-Passwort. Das wird euch nicht viel bringen. Da ist auch noch Two-Factor-Authentifizierung aktiviert. Also weitermachen. Das ist wahrscheinlich wieder der Typ aus Brandenburg oder so, der seine E-Mail-Adresse verwurschtelt hat.
Der hat schon wieder
nicht gerafft. Wird er nicht weit kommen. Kann er ja mal weiterprobieren. Viel Erfolg dabei. Gut, ich wäre fertig mit meinem Einschulungsthema. Haben wir noch irgendwas auf der Liste oder?
Nee, wir haben nur noch als nächstes Thema. Was schauen wir nächste Woche?
Ja, fantastisch. Und da bist ja du dran mit Ansagen, richtig?
Richtig. Ich habe jetzt versucht, der Daniel hat es ja schon schön beschrieben,
ja,
wie man dieses,
wenn man dieses Letterbox
bedient, aber ich habe es jetzt geschafft, irgendwie 21.000 Filme aus 2023 rauszuschnüffeln.
Aber vielleicht braucht man so einen Pro-Account, den er hat und wir nicht oder so. Vielleicht ist das Problem. Oder ich weiß auch nicht. Vielleicht halten wir es auch nur falsch.
Kann sein, Amazon.de vielleicht. Aber ich würde ja halt gerne sorted by Länge.
Sorted by IMDb-Score oder so. Oder Letterboxd-Score.
So. Ja. Aber das ist mir echt so unübersichtlich. Kann kein Mensch sehen.
Daniel, wir brauchen ein mach doch mal YouTube-Video.
Vielleicht machen wir mal eine Schulung.
Wie man das richtig rumhält.
Okay, ich glaube, das wird nichts. Rating. Okay, ja, doch, ich habe was.
Ah, okay.
Ja, siehst du, den hatte ich nämlich schon ausgesucht. Ich hatte eben eigentlich noch was anderes, aber dann habe ich festgestellt, 2019. Schade.
Das hätte ich ja also ich hätte es dir ja vielleicht durchgehen lassen, aber ich glaube, der Christoph das gesehen hätte. Also
das Geschimpfe nächste Woche, das will ja keiner hören.
Nee, das...
Die erste Viertelstunde, nur damit daraus besteht, einfach
so ein Geschrei, so ein Dauergeschrei.
Genau, ja.
Jetzt werfen wir ihn noch ein bisschen unter den Bus. Wunderbar.
Bin ich einmal da, da werft ihr mich unter den Bus. Naja, nicht ganz.
Ja, der ist beim König, also das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
Der ist dann auf dem Schiff, er ist auf dem Heimweg.
Ja, aber das ist doch jetzt egal, das wissen die Hörer noch nicht. Der war auch beim König.
Ja. Er war der König, möchte ich fast sagen.
Ja, fast. Er saß auch auf dem Thron, haben wir gesehen.
In der Burg.
Aber das nächste Woche
alles erzählen.
3-Stunden-Sendung mindestens.
Nächste Woche Burg und König.
Ja.
Und was ist der Film, den wir vorher noch schnell weghuscheln, damit wir danach zu dem Burgthema kommen können?
Nein. Der Film geht auch fast 3 Stunden, naja, geht 2,5 Stunden.
Oh Gottes Willen, was hast du vor?
Wir gehen zu Disney Plus.
Okay, ja, bin ich.
Und schauen die Guardians of the Galaxy.
Ach, das ist aber schön.
Ja,
den hatte ich auch schon. Den hatte ich auch schon so mal so mit einem Auge angeschielt, ob ich den vielleicht nehmen sollte.
Und der ist hier in meiner improvisierten Daniel-Liste auf Letterboxd auf Platz 3 gelandet.
Ja, sehr schön. Guardians of the Galaxy Volume 3, 2 Stunden 32, streamt in IMAX Enhanced, was auch immer das bedeutet.
Ja.
Also du und ich, wir haben ja so neue Fernseher, so mit OLED und HDR10 und Dolby Vision und so, aber was ist denn jetzt IMAX Enhanced? Muss ich schon wieder einen neuen Fernseher kaufen?
Mindestens 2.
Oder brauche ich, also meine Soundanlage ist nicht mehr so State of the Art, die ist noch so in der Dolby Digital und DTS-EX Welt festhängend. Aber ich glaube, IMAX ist ja mehr so Bildthema, ne?
Mhm.
Aber da bin ich ja überfragt, was ich da jetzt wieder kaufen soll.
Nee, ich glaube erstmal nix. Ach, bis erst wir.
Erstmal nix?
Nee. Okay. Nee, wir machen dieses, wie heißt es? Astor Film Lounge Gefühl, indem wir uns einfach während der Film läuft Drinks machen und den uns zu unserem Platz tragen.
Ja, ist eine gute Idee.
Weißt du, da brauchst du auch nicht irgendwie neue Bilder oder neue Screen, sondern es reicht, wenn einfach du Drinks hast.
Ah, ich sehe hier gerade bei, es gibt tatsächlich bei Disney Plus oder bei IMAX Enhanced gibt es eine Seite, wo du nachgucken kannst. Also wenn du einen Sony Bravia, da sind hier verschiedene Modellnamen gelistet, oder ein TCL irgendwas oder ein Hisense. Gibt's auch. LG ist nicht dabei. Okay.
Oh Mist.
Dann also den ist zu haben. Du kannst auch verschiedene 4K. Mann, oh Projektoren sind auch gelistet. Die sind alle von Sony. Und dann hier so eine schäbische Soundbar-Listen. Ihr seid doch komplett bekloppt. Das kann doch nicht sein, dass ihr so eine beschissene Soundbar mit einem kleinen Woofer, der irgendwie so groß ist wie so eine Kaffeemaschine, dass der das rausreißen soll, dass der besser klingen soll als eine vernünftige 7.1 Dolby Digitalanlage mit echten Boxen. Ach, hier hinten kommt dann noch ein vollwertiges Loudspeaker-System mit, was ist das, 1, 2, 3, 4, Center, 5, 6, 7, 8. Ja, also so 7.1 System ist dann auch noch zertifiziert. Und die passenden AV-Receiver dazu. Dann kannst du dir dein IMAX Enhanced System in die Wohnung bauen.
Ja, nee.
Ist sicher auch nur so 2.000-3.000 Euro los. Und schon ist es fertig. Ist doch easy.
Am 6. September, das ist morgen, gibt es neue Groot-Folgen.
I am Groot. Ja, das ist natürlich fein.
Da weiß ich, was ich mit meinen Kindern morgen schaue, bevor es ins Bett geht. Das gibt unsere für uns die Regel immer so 5 Minuten und jeder darf was aussuchen. Gestern habe ich auch mitgespielt und habe Surf-Videos ausgesucht. Ist nicht ganz so gut angekommen. Sie hätten eine Viertelstunde, glaube ich, Fernsehen gucken können, auf meine Kosten sozusagen. Aber sie haben dann lieber 5 Minuten Pepper Woods geguckt und waren zufrieden.
Tja. Unsere gucken immer zum Zähneputzen irgendwas, weil dann werden sie so schön passiv und lassen sich vernünftig die Zähne putzen. Ist vielleicht mehr so ein Ich-Ding, das, aber sie nehmen das natürlich gerne mit. Und dazu nehmen wir immer die Sesamstraßen-App. Und dann gucken sie irgendeine Sesamstraßen, so ein Kurzding. Und im Moment sind sie ganz glühende Krümelmonster-Fans. Und gucken dem Krümelmonster immer dabei zu, wie es ständig irgendwie mehr essen will oder, weiß nicht, den Tisch mit isst oder das gesamte Spielbrett von irgendeinem Brettspiel, was mit ihm gespielt werden soll, wo es dann aber nur denkt, dass die Spielfiguren wie Kekse aussehen und alles wegfrisst und so, was das Krümelmonster halt immer so macht. Und das amüsiert die Kinder köstlich und das feiern sie jetzt. Die gehen auch immer nur so 2 Minuten 30 oder so, ideale Zähneputzlänge.
Top, genau richtig, ja.
Das Problem ist immer nur, wenn sie dann, du putzt ihnen die Zähne und dann fangen sie an zu lachen wie bekloppt. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, aber das kriegt man dann schon meistens noch irgendwie eingefangen.
Besser, als wenn sie den Mund zubeißen.
Ja. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die schlauste Parenting-Idee, Zähneputzen mit Videokonsum zu verbinden, aber schlussendlich ist mir am Ende da wichtig, dass wir vernünftig geputzte Zähne haben und die Gewöhnung bei dem Kleinen, dass er nicht sich dagegen wehrt, die funktioniert ja auf die Weise dann auch irgendwie. Und irgendwie muss ich ihm das Videoding dann wieder wegtrainieren, das kriege ich dann schon hin. Hoffe ich.
Future Roberts Problem.
Exactly. Genau, Future Robert wird auch Guardians of the Galaxy Volume 3 besprechen mit Future Stefan und Future Christoph. Dazu hören wir uns dann in der kommenden 796. Folge natürlich noch die Geschichten aus England und Schottland und wo auch immer er sonst noch durchgefahren ist an.
Machen wir eigentlich was zu 800?
Das ist auch Future Stefans Problem, sich das zu überlegen. Vielleicht, mal sehen. Wissen wir noch nicht. Können wir nach der Sendung, wenn wir hier gleich fertig sind, nochmal drüber nachdenken. Die Hörer und Hörerinnen dürfen jetzt erstmal darüber nachdenken, ob sie auf sneakpot.de gehen wollen und zur 795 vielleicht noch einen Kommentar da lassen. Oder ansonsten uns gerne, weiß nicht, auf den sozialen Medien kontaktieren oder uns irgendeine Art von Feedback zukommen lassen. Das haben wir immer sehr gerne und wir danken dafür und fürs Zuhören und hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.